Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi, grüß dich.
Und grüß dich, moin und willkommen im Jahr des Rollenspiels, im großen Jahr des Glücks für alle RPG-Fans. Tim, wie fühlst du dich?
Ja, überfordert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn am Ende der Zeit noch so viel Rollenspiel übrig ist, ne?
Es ist unfucking fassbar, was dieses Jahr für RPG-Bombs in unser Leben gedroppt sind. Man kann sich eigentlich gar nicht mehr retten vor RPGs. Weißt du, so jahrelang irgendwelche Durststrecken und du wünschst dir irgendwas und dann kommt 2023 und es wird einfach mit einer Gatling-Gun voller geiler RPGs auf einen geballert.
Das ist absolut richtig. Es wäre mal Zeit wieder für mehrere Lockdowns. Das ist nicht unbedingt wegen der Pandemie, sondern sie können einfach nur sagen, hier, es gibt so viele gute RPGs, die sagen, wir machen mal einen Lockdown. Also es soll keiner krank werden oder so, um Gottes Willen. Einfach nur, dass sagen, es darf jetzt keiner mehr weg für drei Monate.
Alle brauchen Zeit.
Aber bitte erst, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin.
Ohne Mist, ich bin wirklich, also ich meine, man schwebt irgendwie auf RPG-Wolke 7. Ich meine, wir sind ja eh große RPG-Fans, was man ja in unseren bisherigen Podcast-Folgen schon sicherlich rausgehört hat oder mitbekommen hat. Und ich habe ja früher auch ganz klassisch mit dem Pen and Paper Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, DSA, Shadowrun, Cyberpunk, alles, was es so gibt, angefangen und mich immer wieder...
aufgelassen in deiner Jugend, was das angeht.
Nee, das ging ganz viele Jahre, ganz intensiv und war auch eine geile Zeit. Und ich habe, während ich das Pen and Paper gespielt habe, mich immer wieder gefreut, wenn ein digitales Rollenspiel rauskam, ja, wo man einfach das Pen and Paper auch am PC irgendwie cool zocken konnte. Und ich meine, da gab es ja natürlich viele große Titel wie Fallout 1 und 2, Skyrim, Oblivion, Mass Effect oder was weiß ich. Es gab jede Menge, aber zwischen denen gab es immer wieder große Durststrecken. Und deswegen ist dieses Jahr ja auch so besonders. Denn was haben wir für Killer-Kaliber, die uns dieses Jahr hier aufgewartet haben? Diablo 4, Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty, droppt morgen. Und Starfield. Also, ja. Das ist wie, wenn du irgendwie zu einem geilen Dinner, zu einem geilen Abendessen gehst und erwartest so einen guten, sehr guten Hauptgang und dann guckst du da auf diesen Tisch und da steht irgendwie ein absolut überkrasser Hauptgang neben dem anderen und du kannst dich überhaupt nicht entscheiden, was da essen soll.
Deshalb bin ich immer ein großer Fan von Buffet, wo man sich einfach von allem was nimmt. Das geht aber leider. Das geht aber leider hierbei nicht so gut, weil sonst wird man nie fertig.
Überhaupt nicht. Vor allem, wenn du jedes dieser Spiele, die wir gerade mal kurz aufgezählt haben, erfordert ja, und Diablo hier noch wahrscheinlich das kleinste Zeitinvestment, wenn es nur um die Story geht und nicht um das Endgame. Aber wenn du dir die einzelnen Titel anguckst, wie in Baldur's Gate und Co., was das einzeln an Stunden braucht, um das wirklich durchzuspielen, wenn man nicht nur die Hauptstory, sondern auch die Nebenquests macht und die ganze Welt so richtig erleben will, das sind hunderte von Spielstunden, hunderte.
Definitiv, ja. Aber wir können das ja von den Hits her mal so ein bisschen chronologisch abarbeiten. Klar, es gab Anfang vom Jahr auch einen Haufen gute Spiele, brauchen wir jetzt hier nicht dediziert aufführen. Aber es hat ja so angefangen, leider genau im Sommer. Warum sie das auch gemacht haben, ist mir auch noch nicht so ganz aufgegangen. Dass alle drei, ja mehr oder weniger, über die wir heute reden wollen, oder alle vier mit Liberty, dass eigentlich Spiele untypisch riesige Releases im Sommer stattfinden. Wo ja tendenziell ja halt auch die Verkaufszahlen dann für sowas immer schlechter sind, weil die Leute im Schwimmbad rumhängen oder im Urlaub sind oder halt man im Sommer halt nicht unbedingt nächtelang vor PC, PlayStation, Xbox sitzt. Ne? Also von daher schon ein untypisches Jahr, würde ich sagen, oder? Vom Gefühl her?
Ja, und es ist auch so, dass gerade wenn es irgendwie bei den heutigen Temperaturen, wenn du da vorm Rechner sitzt und irgendwie eine lange Spielsession hast von 8 Stunden oder so und dann ist draußen 30 Grad, in deinem PC-Zimmer sind es dann irgendwie 35 Grad, das dämmt den Spaß ja auch ganz schön oder zieht den Spaß ganz schön runter. Ne? Das ist, also macht einfach nicht so viel Spaß. Und normalerweise ist es ja eher dann so der September oder später um Weihnachten rum, wann diese großen Releases kommen, weil man dann auch weiß, die Leute sind drin und haben dann auch aufgrund von Urlaub und so oft die Zeit. Ne? Im Sommerurlaub fährt man ja da meistens irgendwie weg. Und im Winterurlaub passiert es dann halt schon, dass man nicht unbedingt Skifahren ist, sondern eben halt seine Zeit mit irgendeinem coolen Rollenspiel verbringt oder so.
Ja. Also von daher sehr untypisch. Es hat auch für mich schon so angefangen, dass in dem Moment, wo für mich wirklich ein heiß ersehntes Spiel Diablo 4 rausgekommen ist, Auf das, genau. Wo ich mich wirklich sehr stark drauf gefreut habe. Auch wenn vorher viel auf Blizzard eingehauen wurde, zu Recht eingehauen wurde. Gerade mit diesem unsäglichen Diablo Immortal Quatsch, den sie da verzappt haben.
Ist das ein Early April Fool's Joke?
Ja, genau. wo man ja wirklich auch alle Erwartungen eigentlich für sich selber einbremsen musste, weil es wirklich die Fallhöhe einfach zu hoch war, dass man wirklich sagt, hier, das gibt eine Katastrophe, was sie da raushauen. Ja. Und ich sehe die ersten Videos, Preview-Videos etc. pp. Und war sofort gehuckt und habe gesagt, hier, das brauche ich. Das brauche ich auf jeden Fall. Und es kommt raus und kann man auch geteilter Meinung sein, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich war abgeholt von Diablo 4. Wir wollten ja auch schon hier und da eine extra Sendung darüber machen, wo wir dann gesagt haben, ah, nur über Diablo 4, weil es halt auch sehr streitbar ist. Weiß man nicht, ob man braucht. Jetzt hat es ja gut reingepasst, dadurch, dass die anderen Kollegen von den anderen Entwicklerstudios ja auch gesagt haben, sie hauen nochmal Megaspiele raus. Mhm. Aber ich war wirklich sehr investiert in Diablo 4, muss ich sagen. Also
das, ich meine, man hat ja auf Diablo 4 auch viel Vorfreude haben können, weil man ja lang drauf gewartet hat, irgendwie seit 2012 oder so, also zumindest wirklich 10 Jahre oder so eine sehr lange Zeit, hat man nach dem dritten Teil auf einen neuen Teil gewartet und man weiß, dass Blizzard sich ja immer Zeit lässt, ne? It's done when it's done und wenn alle, die das programmieren oder erschaffen, zufrieden sind. Und was, ich habe es ja noch nicht gespielt, ich habe es auch nach hinten verschoben aus Zeitgründen, aber was mich auch echt angeturnt hat, ist, dass es ja einfach so eine sehr düstere Atmosphäre mega hat. Ich meine, das ist ja gut, das, was ich überall gelesen habe. Alle haben gelobt, oh ja, es ist diesmal so richtig düster und abgründig. Das war es vorher sicherlich auch schon, aber da hat Diablo 4 irgendwie eine neue Höhe oder Tiefe in dem Fall erreicht.
Ja. Das muss mal sein, das hat mir am meisten Spaß gemacht an dem Spiel, ist die düstere und sehr gut gemachte Story, die ja wahrscheinlich viele einfach immer weggeskippt haben, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, deswegen auch viel Hate kassiert habe, gerade in den Runden mit Kollegen, mit denen ich zusammen gespielt habe, die dann von vornherein versucht haben, da durchzurushen und ich dann im Endeffekt mehr oder weniger immer alleine gespielt habe, weil ich gesagt habe, hier wenigstens beim ersten Durchgang gebe ich mir die Story. Hab dementsprechend auch beim Level Cap relativ schnell hinten dran gehangen. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. Und ich muss sagen, die Story, sehr düster, sehr, sehr bitter. Auch die ganzen Diablo 4 oder Diablo Lore Story-Stränge super zusammengeführt an vielen Stellen. Sachen, die im ersten Teil irgendwo schon vorkamen, im zweiten Teil irgendwo wieder aufgegriffen. Ich habe mir nachher auch mal so ein paar Lore-Videos angeguckt, nachdem ich sie durch hatte, die Story. Mhm. Verrückt, was sie sich da alles einfallen lassen, wie das alles so zusammenpasst, wer da mit wem welche Allianzen hatte und was weiß ich, brauchen wir jetzt ja nicht näher drauf eingehen. Eine hervorragende Story in einem dreckigen, brutalen Setting. Ja. Hat mir super, super gut gefallen. Auch das Spielsystem, ich meine, es ist halt Diablo-like, ne?
Genau.
Da ich kurz vorher nochmal das Zweier Resurrected gespielt hatte, ist man ja da nochmal durch das Strahl der Tränen gegangen, was schlechtes Game, also schlechtes Item-Management etc. angeht. Das ist da zwar auch noch so ein bisschen, da kritisieren auch viele. Ja. Gerade bei mir im Freundenbekanntenkreis, die das gezockt haben, wurde relativ schnell viel Kritik laut, die ich aber eigentlich von meiner Seite aus gar nicht zugelassen habe, weil es mir einfach für die Zeit, wo ich mich hingesetzt habe, man setzt sich abends 2 Stunden dran, questet ein bisschen, baut seinen Charakter weiter auf, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und es wird auch, denke ich mal, Richtung Weihnachten wieder weitergemacht.
Jetzt die Diablo, ich bin ja eher so ein untypischer Diablo-Spieler. Ich spiele dann immer nur einmal diesen Story-Durchgang durch, höre mir alles an, lese mir alles durch, das interessiert mich dran und am Endgame danach nehme ich überhaupt nicht teil. Weil das ist für mich relativ langweilig. Also da
finde ich, Tobi, finde ich an der Stelle mal gar nicht. Du weißt, ich widerspreche dir gern bei sowas.
Nee, das ist ja
auch aber an der Stelle, ich habe auch gerne einen Char, der Level 100 ist. Ja. Aber ich bin nicht der große Fan vom Grinden. Und das ist halt das, was man bei Diablo 4 dann sagen muss.
Maximal, ja.
Der Grind ruled halt das Spiel. Also ab einem gewissen Punkt machst du reputativ immer und immer wieder die gleichen großen Dungeons etc. Es gibt auch nicht so viel Abwechslung da drin. Da arbeiten sie gerade dran. Ich habe mir gerade die Tage die Preview für die neue Season, die jetzt im Oktober starten soll, mal durchgelesen. Sie arbeiten wirklich dran, da noch mehr Content reinzubringen. Aber das ist auch alles Gemeckere auf sehr hohem Niveau. Klar, ja, da kommen immer dieselben drei Weltbosse, da kommt immer dieselbe dies, dieselbe das. Okay, aber bei welchem Spiel hast du das nicht?
Also ich meine, so von meiner Warte aus fand ich so alle Diablos eigentlich immer extrem grindig. Also weil du ja auch im Vorgänger und so letztendlich dann nur irgendwie Nephalem-Portale und so machst, wo du dann irgendwie, naja, mit ein bisschen Random-Faktor eigentlich auch nur immer wieder das Gleiche machst und eigentlich immer nur weiter grindest, um halt irgendwie alle Rüstungsteile und alle Waffen, alles zu optimieren. Das ist mir halt zu langweilig. Solange das Spiel eine gute Story hat irgendwie oder eine spannende, bin ich dabei. Und wenn die dann geschafft ist, habe ich aber wirklich so null Elan an dem Charakter noch irgendwas zu verbessern, zu verändern. Wenn ich jetzt wüsste, es kommt irgendwie eine Expansion und ich muss meinen Charakter aufmöbeln, um dann an der, weil die ein höheres Schwierigkeitslevel hat oder so, an der teilzunehmen, dann würde ich es noch verstehen. Aber nur, dass der Charakter stärker wird, um dann immer wieder nur die gleichen Sachen zu machen. Dieser Funke, der in anderen Spielen tatsächlich bei mir funktioniert, springt in Diablo überhaupt nicht auf mich
über null. Bei Destiny machst du das ja auch im Endeffekt, ne? Aber da bist du tiefer in die Story involviert. Da ist
genau
mehr Story-Content.
Viel, viel tiefer. Also wie gesagt, bei anderen Spielen springt der Funke schon über, aber bei Diablo war es schon immer so, dass es mich null gebockt hat. In dem Moment, wo die Story durch ist, ist es für mich vorbei.
Ich muss sagen, ich hatte ja viele Kollegen oder habe viele Kollegen, die haben das ja ruckzuck auf Level 100 gehabt oder da im Endgame dann darum. Und die waren natürlich sehr schnell auch sehr abgefuckt, also so schnell wie die das hochgelevelt haben, so schnell war auch die Begeisterung weg. Wo ich sagen muss,
genau,
gut, selbst dran schuld halt irgendwo auch, ne, wenn man.
Schon, ja.
Wie viel Content soll irgendein Spiel einbauen, dass du das kompensierst, dass irgendjemand in den ersten drei Wochen 180 Stunden da davor sitzt?
Genau.
Also, wie viel erwartest du, was da hinten dran ist?
Das sowieso. Und ich meine, bei Diablo ist es halt, erstmal muss man festhalten, klar, es gibt ganz viele Leute, die Diablo so spielen, dass die Story für die eigentlich irrelevant ist, ne? Das ist nur ein Weg, den man gehen muss, damit man zum eigentlichen Spiel kommt, was nach der Story für viele erst richtig beginnt. Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass da total viele Leute Bock haben, sich ständig zu verbessern. So, wie gesagt, an sich finde ich das ja auch geil in anderen Spielen. Wenn man dann irgendwie, es gibt verschiedene Karotten, die einem so vor die Nase gehängt werden. Bei Destiny ist es zum Beispiel, es gibt randomisierte Waffen, wie bei Diablo auch. Und es gibt dann zum Beispiel eine MP, die du sehr cool findest. Und du spielst halt den gleichen oder ähnlichen Content immer wieder, weil du da diesen neuen Drop von der Waffe bekommen kannst, in der Hoffnung drauf, dass du die Kombination an Perks und Eigenschaften bekommst, die du haben willst. Den
God Drop. Roll.
Den God Roll, genau.
Genau. Und, aber da ist es so, da, kurz, Entschuldigung, da schon der Brecher, ja. Das ist für mich ein positiver Punkt, für viele im Endgame ein sehr negativer Punkt, dass du nicht wie bei Destiny oder früher bei Diablo sagen konntest, wir machen jetzt hier den Tal Rasha Run 500 Mal oder den, keine Ahnung, Mephisto Run und was weiß ich, 180.000 Mal und dann droppt die Waffe schon irgendwann. Das war so randomized bei Diablo, dass die nicht in dem Dungeon droppt und auch nicht immer bei, also nicht sicher bei diesem Boss droppt. Das heißt, du konntest Glück haben, die droppt irgendwo oder niemals. Also du konntest nicht sagen, wir machen denselben Dungeon.
Also du konntest nicht gezielt farmen.
Du konntest nicht gezielt farmen. Was für mich irgendwo positiv ist, weil es dann so eine gewisse geil, Alter, ich habe das jetzt einfach gefunden oder bekommen, geil, Alter, wie super. Das hat einen auch super gefreut immer, obwohl ich ja nie im High-Roll-Endgame war halt, ne? Ja. Ich habe mich einfach über alles gefreut. Wer mit mir schon so Spiele gespielt hat, der weiß, ich freue mich über alles, weil ich drop halt nie irgendwas. Also wenn jemand richtiges Drop-Pech hat, dann ich.
Ach ja, das
erinnert mich. Also ich bin der König des Drop-Pechs. Da spielen andere, die sagen schon, hier, ich habe jetzt schon eben den Erfolg freigeschaltet, weil ich nur Legis anhabe, das heißt, ich habe noch kein eines gefunden.
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte eine Zeit in Destiny 1, wo ich einfach so ein unfassbares Loot-Pech hatte und immer gesagt habe, oh, die Loot-Götter, die sind mir nicht mehr hold. Und ich hatte damals einen Kollegen, mit dem ich jetzt auch schon seit 10 Jahren jetzt zusammen Destiny spiele, also seit Destiny 1, jetzt Destiny 2 ununterbrochen. Und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich den zum Loot-Minister erklärt habe, weil der die ganze Zeit immer so ein krasses Glück hatte, während ich so ein Pech hatte. Dann habe ich gemeint, ey, du bist echt der Loot-Minister. Mach doch jetzt mal was in deinem Ministerium, dass bei mir das Loot besser wird. Ja. Und dann irgendwann, ich bin da so einer exotischen Waffe, die wollte ich immer haben, die Suros-Regime. So ein Automatikgewehr, was, wenn du auf Gegner schießt, dich gleichzeitig heilt. Und das war in Destiny 1 natürlich noch, heute ist das ziemlich irrelevant, dafür gibt's Fähigkeiten und andere Wege, aber damals war das halt ein heißes Eisen. Und als die dann endlich gedroppt ist, war das Glück unglaublich groß und hat riesen Spaß gemacht. Aber Ja, um nochmal zu Diablo da die Kurve wieder zu kriegen. Also einerseits haben wir diese geile, düstere Story, die erstmal total viele Leute begeistert hat, die überall gelobt wurde. Dann waren ja viele Wünsche offen, was das Crafting von Rüstung und Items angeht. Das ist da, glaube ich, ein bisschen, ich bin da nicht so tief drin, aber ich habe gelesen, dass es da einfach so ein bisschen vielseitiger wird und dass man mehr machen kann. Und da haben die ja wohl auch geliefert, ne? Also das haben die gehört, das Feedback, und umgesetzt. Was das Inventarmanagement angeht, glaube ich, sind immer noch viele Wünsche offen, oder?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, eine gewisse Thematik hast du ja in dem Moment, wo du Loot einsammelst. Wie viel kann man mitnehmen? Und ob ich dir jetzt 1000 Lootplätze oder 100 gebe, irgendwann ist voll.
Ja.
Und dann muss ich halt zu meiner Truhe zurück. Und dann muss ich halt mal aussortieren. Und dann muss ich halt mal... Man ist schon viel im Menü unterwegs, aber das ist was für ein Diablo-eskes Spiel, also auch bei anderen Spielen, die nicht Diablo heißen, für mich zu dem Spiel gehört. Und für mich ist das auch ein Part, wo ich mich drin verliere, 10 Minuten lang 5 verschiedene Helme aufzusetzen, um einfach zu sehen, okay, das passt vielleicht doch besser zu meinem Spielart, das passt besser. Vielleicht versuche ich da nochmal was umzurollen, obwohl ich das in dem Level, wo ich bis jetzt immer war, ich war immer nur so bis Level 70, 75 war, glaube ich, das Höchste, jetzt bei der Season 1 nochmal gespielt. Und immer das Höchste, von daher, ich war ja nie wirklich im Endgame. Deshalb kann ich auch gar nicht so viel meckern über das Endgame, wie das die meisten anderen machen. Zum Glück auch. Deshalb habe ich immer noch Spaß an dem Spiel und habe es mir ja noch auf Halde gelegt. Aber du kannst super viel machen. Du kannst echt super viel machen.
Zu dem Punkt, mir geht's da auch so wie dir. Ich kann mich auch sehr verlieren in diesen, ich bin in meinem Inventar unterwegs, vergleiche alle möglichen Waffen und Ausrüstungsgegenstände miteinander, suche mir das raus, was zu mir passt, pack den anderen Kram weg. Der wird dann manchmal auch einfach aufgehoben für später und nicht sofort entsorgt. Meistens sogar, glaube ich, ehrlicherweise. Und ich kenne nur dieses furchtbare Limit, was man hat. Einerseits bei Destiny hast du den Tresor, wo sie irgendwie seit langem ans Limit gestoßen sind, wie groß der ist und den einfach nicht mehr größer machen können. Der hat jetzt, glaube ich, 600 Items kannst du jetzt storen. Da haben sie immer mal 100 Plätze oben drauf gepackt, aber sind wohl jetzt mittlerweile ein Limit. Und seit Jahren überlegt Bungie schon, wie man dieses Problem lösen kann, ohne dass das Spiel zu sehr drunter leidet in der Performance. Weil man kann diese Tresore aufgrund, wie das Spiel programmiert ist, nicht unendlich groß vergrößern. Die hatten schon überlegt, ob man dann so eine Art Kioske, nennen die das, so Terminals an den Turm stellt, wo man das dann halt separat verwalten kann. Da haben sie immer noch keine Lösung für. Und bei Bethesda
am Ende gehst du doch hin und machst dir Chars, denen du das dann gibst. Immer der Edelstein Louis und der Helm Louis und den
kann ich. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du genau meinst. In anderen Spielen war es auch so. Aber hier bei Destiny ist es so, du hast ja nur 3 Klassen und jeder Charakter kann halt, glaube ich, nur pro Slot 9 Items, also 3x bei den Waffen. 3x9 insgesamt Slots, die zur Verfügung stehen, und bei der Rüstung sind es dann, glaube ich, 5. Also das heißt, da bist du schon sehr begrenzt, und deswegen, es gibt so eine krasse Seite, die heißt Destiny Recipes, und da sind verschiedene Helfer-Tools für Destiny drauf auf der Seite, denn Bungie bietet ja eine API an, wo sozusagen alle beliebigen Leute von außen coole Tools für Destiny bauen können. Und Destiny Recipes hat extra ein sogenanntes Feature, das heißt, es ist der Tresorreiniger.
Und kurze Zwischenfrage. Lieb, haben wir es schon wieder gepackt, über Destiny zu reden?
Ja, ich weiß nicht, es ist einfach passiert. Plötzlich.
Jetzt reden wir gleich, packst du den Bogen zur Endor aus. Ich sehe es schon kommen.
Gleich hast du mir meine geheime Pointe hier vernebelt.
Weiter zu deinem Recipe-Design.
Genau. Also was eigentlich ziemlich cool ist, obwohl jetzt, wo wir, also ich freue mich natürlich, ich muss es an dieser Stelle sagen, ich freue mich schon auf Endor Staffel 2, aber gut, Destiny. Es ist so, dieser Tresorreiniger ist ein verdammt intelligentes und wirklich saucooles Tool. Du hast unglaublich viele Optionen, die du angeben kannst, zum Beispiel, also es ist nicht so, dass dein Vault oder dein Tresor automatisch gereinigt wird, weil die API lässt löschen, zum Glück, von Items nicht zu, weil wenn damals es mal zu einem Bug käme, wäre das ganze Spiel sofort tot, ne, wenn da alle Items gelöscht werden würden. Aber
das wäre nicht so cool, glaube ich.
Nee, das wäre eher, glaube ich, so wirklich der totale Untergang für Destiny, wenn es nur einmal passieren würde und die nicht irgendwie ein Rollback machen könnten, wo sie alles aus dem Backup wiederherstellen. Aber der Tresorreiniger, da kannst du zum Beispiel sagen, geh nur bestimmte Waffentypen oder Rüstungstypen durch. Und dann sortiere die zwischen behalten und nicht behalten aufgrund gewisser Kriterien, zum Beispiel Power Level des Items oder
hast du doch den Spaß, dass du irgendwas Geiles weggeschmissen hast und das nachher erst raffst, hast du doch dann nicht mehr.
Den kannst du damit sehr gezielt vermeiden, ja, das
ist richtig. Das ist doch der beste Spaß, wenn du sagst, ach, den Helm mach ich kaputt und nachher merkst du, fuck, das war der falsche. Das hätte ich ja doch gebraucht. Das bufft sich ja gegenseitig. Warum habe ich den kaputt gemacht, Stulli? Aber das ist doch diese Verlustängste auch. Die Natur von Gott gegebenen für uns als ehemalige Neandertaler suchen und
looten. Das ist so.
Ist das doch, du würdest doch die Fähigkeit nehmen dann.
Bei mir geht es da auch immer ein bisschen um die Zeit. Also manchmal dauert es ja wirklich extrem lange, bis du deinen Gottroll bekommen hast. Und wenn du den dann zerlegst, dann hast du wirklich, ich würde sagen, in fast allen Fällen gar nicht mehr die innerliche Kraft, um den Weg nochmal zu gehen. Also ein Beispiel, es gibt da sowas, das nennt sich Dämmerung. Das ist so eine Art, ja, will jetzt nicht in Anführungszeichen Fremdwort mit einem oder einen Begriff mit dem anderen erklären, den keiner kennt, sondern du hast quasi so ein 15 Minuten, 20 Minuten Strike hätte ich jetzt, mache ich es doch. Also hast einfach so ein Action-Part Level, was 20 Minuten dauert und es gibt jede Woche wechselnde Waffen, die du da erhalten kannst, zum Beispiel zwei verschiedene, die dann aber immer mit Random Rolls fallen. Und dann spielen halt viele eine Woche lang immer und immer wieder diese eine und selbe Instanz durch, in der Hoffnung drauf, den Godroll zu bekommen. Und wenn du dann, keine Ahnung, 16 Mal das Ding gelaufen bist in etlichen Stunden, um dann einmal das Ding hast und das dann zerlegst, da ärgerst du dich schon richtig grün und blau.
Ja, das gehört auch dazu, so ist das Leben. Gewinnen und manchmal gewinnen die anderen.
Ja, in dem Fall gibt's aber, glaube ich, nur Verlierer. Also in jedem Fall, um den Tresorreiniger abzuschließen, was der macht, ist letztendlich, du kannst dann zum Beispiel sagen, der Reiniger selber greift wiederum auf andere Spielerdatenbanken zu, wo Items bewertet werden nach gewissen, ob die gut oder schlecht sind, nach gewissen Kriterien von Spielern für andere Spieler sozusagen. Und der Tresorreiniger liest diese Bewertungen ein und kann dann zum Beispiel sagen, von einem Automatikgewehr, was du hast, da hast du jetzt 10 verschiedene Dinger, die in deinem Tresor liegen, also 10-mal das Ding mit verschiedenen Perks. Und der kann dir dann sagen, auf welchen dieser Gegenstände, die von der Community am meist beliebtesten Rolls oder Kombinationen oder Perks drauf gelandet sind. Und danach kannst du sortieren nach Behalten, also automatisch sortieren lassen nach Behalten oder Wegwerfen. Und wenn du das Ding dann sagst, jetzt lauf los, listet der dir halt über all deine Waffen und Rüstungen das alles vorsortiert auf. Dann kannst du es aber manuell nochmal jeden einzelnen Gegenstand zwischen Behalten oder Wegwerfen verschieben. Und am Ende sagst du, Reinigung durchführen. Und dann geht das Ding hin durch all deine Items und markiert die entweder mit einem Löschschutz oder hebt den Löschschutz auf. Und dann kannst du danach in deinen Tresor gehen und bedenkenlos einfach alles, was zur Löschung freigegeben ist, einfach weglöschen, weil du das ja schon vorkategorisiert
hast. Wenn du hoffst, dass der Algorithmus richtig funktioniert. Aber jetzt kommen wir bei dann mit einem kleinen
Exkurs
zu Destiny. Zu so einem Punkt, der mich gerade bei Diablo 4 und auch bei so Spielen in der Richtung immer super kalt lässt. Und das ist, was ist die Meta? Was ist der God-Roll? Oder was muss man machen? Ich spiele diese Spiele, und da habe ich jetzt auch viel Diskussion in der Diablo-Gruppe gehabt, so wie sie mir Spaß machen. Und wenn mir jetzt das halt Spaß macht mit dem Necrom, also einfachstes Beispiel, in der Beta war der Druide bei Diablo 4 die schlechteste Klasse. Hat mir aber mit dem Verwandeln in Bär und man schlägt alles klein und ist tanky und muss nicht andauernd einen Heiltank nach dem anderen nehmen, sondern ist halt tanky, ist halt nicht Meta- End-High-Level-Bild der Oberkiller. Ich sag, ist mir scheißegal. Ich werde, wenn das jetzt released wird, ein Druidenspiel. Ja. So, fang an, den Druiden zu spielen, macht mega Bock. Nach 2 Tagen sagt der Erste über mich, du spielst ja nur, weil der Meta ist. Ich sag, wieso ist der Meta? Keine Ahnung. Ich bin Level 30, ich bin 70 Level von irgendeinem Meta weg. Ja, der ist doch so gepatcht worden und so geupgradet worden, dass der jetzt eigentlich die stärkste Klasse ist. Das, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Habe ich mir nicht durchgelesen. Ich sitze abends hier 2 Stunden und spiel. Interessiert mich nicht. Und dann hast du auf einmal gemerkt, gerade bei diesen Weltbossen, die ja dann da drin waren, das ist ja so ein bisschen jetzt wie bei World of Warcraft halt, ne? Dass du so zu gewissen Uhrzeiten kommen die halt, ne? Und dann hast du gesehen, auf einmal haben da anstatt 10% Bären oder Druiden haben dann schon 80% Druiden da gestanden halt, ne?
Ja.
Also und das sind halt so Sachen.
Ja, das wollte nur sagen, kurz zu dem Meta. Das ist ja so ein Schwert, was über vielen hängt, in sehr vielen verschiedenen Spielen, wo sich auch wirklich unglaublich viele Leute danach richten. Manche Spiele erzwingen ein Spiel nach dem Meta mehr oder weniger. Ne? Da gibt es verschiedene, wie die Spiele Wert darauf legen oder wie wichtig ist es, um Content zu meistern, ob du dem Meta folgst oder nicht. Manche Spiele lassen einem da zum Glück viel Freiheit. Auch in Destiny kannst du allen Content ohne dem Meta zu folgen schaffen. Aber bei Destiny ist es so, ohne jetzt zu tief drauf eingehen zu wollen, aber jedes Season gibt so ein Artefakt und das hat verschiedene Fähigkeiten, die dann immer für 3 Monate für eine Season gültig sind und die pushen bestimmte Dinge im Spiel, zum Beispiel Arkus-Schaden oder leere Schaden und sind dann immer auf eine, oder auch mal auf Raketenwerfer oder andere Waffenarten sind die ausgelegt. Und natürlich sind dann diese Sachen in dieser Zeit von dieser Season besonders stark zu spielen oder erlauben besonders verrückte Kombinationen, wo man echt coole Sachen mitmachen kann. Insofern gibt der Bungie als Designer des Spiels hier immer so eine gewisse Meta über dieses Seasonal Artifact vor. Du kannst auch das einfach ignorieren und kommst trotzdem super durchs Spiel, aber du verpasst tatsächlich auch eine Menge Synergien, die Spaß machen.
Bei Diablo an der Stelle dann nicht. Also gibt es dann schon klar Meta-Builds, die dann halt wie bei Diablo 2 früher die Frostorb, sowas gibt es ja immer noch, auch bei Diablo 3, bei Diablo 4. Und dann rennt irgendwann im Endgame, rennt jeder mit demselben Quatsch rum. Und das ist so Punkte, wo ich dann bei so Spielen aussteige, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist auch bei anderen Sachen, jetzt zum Beispiel, haben wir ja auch schon hier und da, wenn du andauernd abdriftest und dein Lieblingsthema drifte ich in Mainz ab. Auch bei Magic-Spielen, bei dem ich ja immer noch sehr stark fröne, ist ja das Thema mit Competitive, also CEDH, kompetitiven Elder Demon Highlander, wo du einfach nur Meta-Decks spielst irgendwann, die unbezahlbar sind in Real Life. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Auch ein Grund, warum ich es nicht spielen kann. Und wenn du dir dann anguckst, entweder in den Runden, in denen ich mitspiele, oder wenn ich mir das bei YouTube oder so angucke, bei den Channels, ja, dann kannst du mehr oder weniger, wenn der eine ein blaues Deck spielt, sag ich dir, was da für Karten drin sind.
Ja.
Und wenn einer ein rot-blaues spielt, sag ich dir genau, was da für Karten drin sind. Weil es dann halt irgendwann so überreizt ist, dass es halt reputativ wird.
Ja.
Und genau das mag ich eben nicht. Ich mag, wenn Spiele für mich nicht reputativ sind, wenn ich einfach mein eigenes Ding mache. Und deshalb ist eigentlich, jetzt schlagen wir mal wieder den Kreis, Rollenspiele müssten eigentlich so sein, obwohl da ja Diablo so ein bisschen außen vor ist, weil man ja keine Rolle spielt, sondern halt sein Char halt, ne?
Genau.
Kann sich nicht viel verändern dran. Aber ich spiele das, was mir Spaß macht. Und nicht das, wo mir einer sagt, wo mir irgendein 11-jähriger verpickelter Gulaschheiner, der daheim sitzt, sagt, das ist die Meta. Nur weil er da mit auf Level 100 der Ball ran in 1 Minute 35 geschafft hat.
Genau.
Das weil er hat auch nicht wie ich 10 Stunden am Tag Arbeit, sondern den ganzen Tag daheim bei der Mutter im Keller hockt und
was wir ihm aber auch sehr gönnen an dieser Stelle.
Ah, geht.
Dieser
wenn er mich dann belehren will, was die Meta
ist. Ich gönne voll, muss ich dir ehrlich sagen, weil die Zeit ist sehr einmalig, die man ja da hat, um so einen Quatsch zu machen.
Ich kenne auch genug, die sind schon 40 und über 40 machen das immer noch. Dann ist die Zeit nicht so einmalig.
Ja, nur du hast, die einen müssen arbeiten. Also ich meine, ich sag mal, diese Zeit, in der
man sich so tief... Aber müssten eigentlich fast alle.
Ja, ich meine, aber weißt du jetzt, diese jungen Leute und so, die in dem Alter noch so richtig all in gehen können, um sowas dann mit richtig langen Spielsessions von morgens um 8 bis am nächsten Morgen um 7, um 8. Das ist ja ein bisschen so.
Mir geht's ja nicht darum, dass der verpickelte August daheim sitzt, sondern mir geht's darum, dass er dann sagt, das ist die Meta und ich, der abends 2 Stunden spiele, muss mich von anderen fragen lassen, ja, warum spielst du denn das nicht?
Das ist doch die Meta. So, da bin ich bei dir, sowas passiert mir beim Zocken von egal was eigentlich nie, dass mich jemals jemand gefragt hätte, warum spielst du nicht die Meta oder so. Das ist mir, glaube ich, kannst du an einer Hand abziehen, das gar nicht.
In diesem Diablo-Rundenabend jetzt nicht unbedingt immer auf die Meta, aber ich zieh dich mit, Tim, die ganze Zeit. Kannst du ja bei Diablo sehr gut machen. Und ich sage, nein, ich möchte nicht mitgezogen werden. Ich möchte nicht 4 Stunden wie ein Pet hinter dir herlaufen und den
Loot einzusammeln.
Und muss bei jedem Pfeilchen, das fliegt, aufpassen, getroffen zu werden. Das ist nicht die Art von Spiel, die ich spielen will. Das kann man mal beim zweiten, beim dritten Char machen.
Oder
beim, beim Catch-up. Wir will mal hochkommen, aber nicht beim ersten. Wenn ich schneller ran muss, drück die Story weiter, dass wir schneller vorankommen.
Also wenn du so ein Twink-Levelst oder sagst, ich ziehe zweiten, ja, dritten Charakter auf, wo du keinen Bock hast, halt nochmal so viel Zeit zu investieren, dass man dann die schnelle Route wählt und dann nur hinterher rennt, um es einfach schnell hinter sich zu bringen, dass man an einen Punkt kommt, okay, wo man dann mit dem loslegt, das ist völlig in Ordnung, so sozusagen die Beschleunigungslane wählt. Wo ich es verstehen kann, ist, wenn du Content zusammenspielst, sage ich mal, bei Destiny klassischerweise zu dritt oder zu sechst in so Runden, und dann hast du schweren Content, den du schaffen musst. Und wenn dann jemand sozusagen sehr, sehr oft stirbt oder so, weil er sein Bild halt nicht gescheit aufgebaut hat, was nicht heißen muss, dass er das Meta eingebaut hat, auch, ne? Dann verlieren halt alle die ganze Zeit. Also ich weiß noch, es kommt selten vor, weil wir hatten mal einen Run, da haben sich 5 Kollegen von mir mit mir zusammengefunden, um in einer bestimmten Woche, wo so eine Challenge war, einen Gegner umzuhauen in einem Raid, wo dann eine ganz bestimmte Waffe kuratiert droppt, auf die ich halt seit, die gab es in Destiny 1, die kam dann Destiny 2 zurück und ist meine Lieblingswaffe in dem Game, die heißt Schicksalsbringer und Fatebringer einfach, und die, um die zu bekommen, sind die Jungs dann extra mitgekommen, weil die wussten, in dieser Woche können wir es schaffen, und wir hatten das rotiert immer, und wir hatten es in den Wochen vorher schon versucht, aber waren immer noch zu schwach, und wir waren halt immer zwischen jedem Try ein bisschen stärker alle geworden, und dann war es, glaube ich, das dritte Mal oder so, wo wir es versucht hatten, und dann haben wir es dann, obwohl wir eigentlich stark genug sein mussten, nicht gepackt, und dann haben wir wirklich bei jedem nochmal geguckt, wie jeder so gerade seine Konfiguration hatte, seine Perks, Ausrüstung, Waffen, haben dann bei jedem optimiert, wirklich so nach und nach, und haben dann an diesem Spieltag es immer wieder versucht, und irgendwann waren alle von uns maximal durchoptimiert, und dann hat es auch geklappt, und dann war die Freude halt groß. So. Aber ich fand das an diesem Abend besonders cool, um auch mal die schönen Seiten vielleicht auch von sowas manchmal aufzuzeigen. Am Anfang dachten wir schaffen es, dann sind wir so gescheitert und dachten, oh fuck, was ist los? Und dann haben wir uns immer weiter irgendwie optimiert, also alle untereinander beraten, so ey, mach doch das noch rein oder nimm doch mal das mit oder stell doch mal das um. Und so hat jeder jedem geholfen, und am Ende haben wir es dann als Gruppe durch die Gruppenintelligenz gepackt, das Biest zu bezwingen. Und das war dann groß. Ja, das war geil.
Anderes Thematik halt, ne? Du hast ja dann in dem Diablo-Umfeld gar nicht so diese Synergie untereinander halt, ne?
Ja.
Die haben da wirklich hilft. Aber gut, dann, was man aber noch sagen muss, Blizzard hat gelernt, du kannst nach dem ersten Run, wenn du den gemacht hast, kannst du die Story skippen. Also du bist automatisch durch die Story durch beim zweiten, dritten, vierten Run. Du musst die nicht nochmal komplett durchklimpern. Musst einmal gemacht haben, und dann kannst du, ist auch charakterübergreifend.
Das wusste ich nicht. Also das ist eine interessante
Neuerung. Wir haben viele Sachen, die charakterübergreifend sind. Du machst auch viele Sachen, die deine jetzt innerhalb von der Season oder von deinem normalen Game, wenn du die bei einem Charakter gemacht hast, überträgt er die auf die anderen.
Ja.
Da gibt's auch so cool. Mehrere so Sammeldinger, die haben unendlich viel Zeit gekostet, diese so scheiß Lilith-Statuen einzusammeln. Die musst du aktivieren, die musst du suchen teilweise auch. Macht man dann halt mit einer Map auf dem Tablet hier nebenbei, ne?
Na klar.
Aber das überträgt sich dann auf alle anderen Charaktere, auch in die Season rein. Und du kriegst da super Buffs dadurch halt, ne? Egal. So, jetzt war ich natürlich.
Ich wollte eigentlich noch ganz kurz mal so, weil wir jetzt gemerkt haben, wir haben jetzt so gesagt, so ja, sie haben gelernt aus dem Feedback der Spieler, hat man vorhin gesagt, und sie haben mehr Crafting-Möglichkeiten reingebracht oder wie du deine Ausrüstung verbesserst. Auch hier haben sie wieder einen Wunsch der Spieler wahrgenommen, du musst für deine weiteren Charaktere weniger Zeit investieren, du kannst gewisse Dinge überspringen. Jetzt und also das heißt eigentlich gut zugehört, vieles richtig gemacht und besser gemacht, aber dann, und da wollte ich, das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, da wollte ich nochmal drauf hinaus, oder nicht hinaus, da wollte ich nochmal hin. Dann gab es ja diese erste Season, ne?
Ja.
Und da habe ich dann, obwohl es so gut gestartet ist für Diablo 4, um die Season 1 rum habe ich, da hatte ich das Gefühl, die Menge der Reviews kippt nicht total runter, aber die kippt ein bisschen,
ist negativ. Die ist schon stark gekippt. Die ist sehr stark. Doch,
ne? Habe ich so wahrgenommen. Aber warum? Also ich meine, du bist da näher dran. Warum eigentlich? Was war da
los? Weil die erste, also du hast, jetzt sag ich mal, das Spiel ist released worden, du hast angefangen zu spielen, einen Monat oder 6 Wochen, glaube ich, 5 Wochen vielleicht auch nicht, bis zur ersten Season, du hast deinen ersten Char auf Level 100 gezogen, was ich gar nicht geschafft habe in der Zeit, was auch super schwierig ist, wenn man wirklich nur abends hier und da mal spielt, und halt auch super schwierig ist, weil du da schon ab, ich sag mal, Level 70 eigentlich fast nur noch dasselbe machst. Fast nur noch dasselbe ist gelogen, du hast super viel verschiedene Sachen, um Endcontent irgendwo zu spielen. Also es gibt ganz verschiedene tägliche Geschichten auch oder randomized Geschichten, die du immer wieder machen kannst. Also es ist nicht nur, man macht immer wieder der Ball ran oder sowas. Ne? Ganz so stupide ist es nicht. Mhm. Und dann hast du den hochgespielt und dann kam sofort die nächste Season. Das heißt, ab da hat es ja Sinn gemacht, schon wieder einen neuen Char anzufangen, was für mich auch gut war, weil ich dann einen Char angefangen habe, der mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat zum Spielen und hast am Ende derselbe Grad wieder gemacht. Mhm. Also dieser Zustand zwischen Release und Endgame war und dann neue Season war einfach zu kurz getaktet aus meiner Sicht. Und man hat, glaube ich, was ein großer Fehler war, oder aus meiner Sicht, auch von dem Feedback von den Leuten, mit denen ich gespielt habe, sie haben dir suggeriert, okay, das ist ein Open-World-Game jetzt mit MMO-Einschlägen, weil du ja mit mehreren Leuten in derselben Spielwelt unterwegs bist und siehst die auch partiell immer mal da rumrennen und so, wie bei World of Warcraft oder so halt auch, ne? Und sie haben dir damit vermittelt, das hätte auch direkt so ein ausgefeiltes Endgame wie World of Warcraft, was es ja vor 20 Jahren auch nicht hatte, ne? Mal abgesehen davon.
Richtig.
Und dann sind die ganzen Leute, die da gesagt haben, ich habe das jetzt hier zwei Charaktere, Level 100, ich habe jetzt hier 300 Stunden in den ersten drei Monaten reingeballert, warum bietet mir das kein Endgame? Die hat es dann alle verloren. Und die haben alle anderen mit runtergezogen, aus meiner Sicht. Also ich könnte das jetzt anmachen und hätte drei super Spielstunden, bis ich ins Bett gehe nachher. Einfach, gut, ich wollte mir jetzt 200 Gigabyte Update ziehen wahrscheinlich, aber diesen großen Ansturm an schlechten Reviews gab es hauptsächlich von Leuten, die dann gesagt haben, das Endgame ist scheiße. Die das halt auch wegen dem Endgame spielen. Und das ist ja mit Sicherheit der Gros aller Spiele, die Diablo, ich sag mal, ab Diablo 3 oder 2 viel Spaß an Spielen haben, ist das Endgame. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Endgame von Diablo 2, das ja im Nachhinein jetzt wieder mega gefeiert wird, hast du Baal ran gemacht und dann hast du irgendwann die Legis getroppt. Das hat das halt nicht. Das ist viel mehr randomized.
Ja.
Was mir gut gefällt, was aber dem Crow anscheinend nicht so gut gefällt.
Ja, ich dachte, okay, du farmst dann immer wieder diesen einen Boss, du optimierst dich immer weiter, du schaffst es immer stärker, immer schneller, den zu legen und kommst dann auch schneller irgendwie an das Item ran. Und wenn du das hast, suchst du dir irgendwie die nächste Challenge oder das nächste Item, was du dann mit dem neuen Item und stärker, wie du dann geworden bist, erlangen kannst. Ist ja auch so ein bisschen bei Borderlands zum Beispiel so. Da gibt's ja auch immer da gibt's ja sehr viele Bosse, kleinere und größere in der Welt. Und die farmt man im Endgame auch einfach ab, um an bestimmte Waffen zu kommen, weil du die halt garantiert, also nicht
Loot-Shooter, Loot-Games, überall dasselbe Prinzip, ob das jetzt...
Genau.
Destiny ist in der Art, wie heißt
schon unterschiedlich, aber
bei
Borderlands bist du schon, sag ich mal, wenn du da zu dem einen Boss hingehst, dass der dann nach dem dritten, vierten Versuch dir dieses Ding einmal droppt, das ist schon sehr wahrscheinlich. Der Unterschied ist nur, dass ja auf den Waffen bei Borderlands so viele zusätzliche Werte randomized gewürfelt werden, dass es noch lange nicht heißt, also dass es ein guter Drop war und dass du es dann auch immer wieder machst. Allerdings ist der Zeitaufwand, um zu dem Boss hinzukommen und das dann auch zu machen, relativ gering, sodass das nicht so anstrengend ist insgesamt. Bei Borderlands, finde ich, lässt sich das immer sehr easy abfarmen, alles. Was natürlich dann auch mal schnell langweilig werden kann für den einen oder anderen.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, als Review für, oder als Kritik, oder ja, wie man es nennen will, als Metacritic, das Diablo 4 hat irgendwo 86 Punkte, Metacritic. Mhm. Die sind aus meiner Sicht weder zu hoch noch zu tief.
Passt.
Also ja, das könnte, aus meiner Sicht wären es eher 90 vielleicht, weil es mir doch sehr viel Spaß gemacht hat und bestimmt auch wieder Spaß macht und ich da über Jahre auch wieder dran spielen werde, also immer wieder da reingehen werde, weil es einfach, bin halt nicht der Endgame-Mitter-Spieler, wie ich jetzt schon dreimal erwähnt habe, von daher finde ich da schon mal einen Spaß dran. Es wird irgendwann langweilig, das gebe ich auch zu und jetzt können wir auch einen guten Bogen spannen. In dem Moment, wo es mir das erste Mal richtig langweilig geworden ist, wo ich ein bisschen abgeebbt habe mit dem Spiel in der Season 1, bin ich dann auf ein Spiel gestoßen, das sofort von heute auf morgen ausgehebelt hat. Und eigentlich auch ungeplant und ungewollt, weil ich ja mittlerweile auch so dieses Thema habe, man muss ja nicht immer alles kaufen, was gerade auf den Markt kommt und gerade auch dieses Thema.
Ja, ja.
Man kennt es ja von vielen Spielen wie Cyberpunk, dass man dann öfter auch mal bestraft wird, wenn man das zum Release kauft. Und dann sind wir von einem Konzert aus Brüssel heimgefahren mit dem Auto. Ich habe hinten drin gesessen und habe so ein bisschen hier Internetseiten durchgewälzt und mal so ein paar Videos angeguckt und so ein bisschen Kritiken gelesen. Und dann habe ich gedacht, verdammte Scheiße, warum ist denn dieses Baldur's Gate 3 so gut bewertet? Also ich habe ja früher auch Baldur's Gate 2 gespielt, etc. pp. Und wir sind so freitags heimgefahren und ich war so, ich hatte mich vorher schon mal damit beschäftigt, ne? Und ich wusste auch, was da auf uns zukommt. Und ich habe mir zwei Jahre lang auf die Finger gehauen, mir diese scheiß Alpha runterzuladen.
Ja,
und
ja.
Nein, Tim, du wartest, bis es fertig ist und dann, Tim, ich rede auch immer der dritten Person mit mir. Und dann habe ich gesagt, nein, Tim, du wartest schön bis kurz vor Weihnachten. Bis dahin wird ein bisschen Diablo noch gesuchtet.
Genau.
Und schön kurz vor Weihnachten legst du dir das hin.
Gibt's vielleicht noch irgendwie einen coolen Deal oder so, wo man
genau, reinhauen kann. Genau, dann kostet vielleicht noch ein 20 weniger oder so. Genau. Ne? Weil wir müssen ja auch sparsam sein und so.
Ja, das ist interessant, weil ich meine, Baldur's Gate 3 ist ja relativ lange auch im Early Access gewesen. Ich habe es die ganze Zeit währenddessen, also immer die Berichterstattung, die ist da natürlich noch viel, viel kleiner als heute war, wo du heute irgendwie auf die einschlägigen Gamer-Seiten guckst und jeder zweite Artikel ist Baldur's Gate 3 mit irgendwelchen Entscheidungen oder wo du das beste Item, die beste Rüstung findest oder sonst sowas. Aber während dieser Early Access-Phase hatte es ja bei weitem noch nicht den Hype. Ich glaube, da haben sich vor allem Spieler, die an dem Genre interessiert sind und die früher auch 1 und 2 gespielt haben, sehr interessiert, alles verfolgt, aber da war noch nicht dieser große Mainstream-Hype, der heute dafür da ist, geboren. Und ein Grund dafür, dass das Spiel heute so eine gute Bewertung hat und auch so gut geworden ist, wie man überall lesen kann und auch weiß, ist vor allem diese Early-Access-Zeit, in der sie unglaublich viel Feedback eingesammelt haben und auch hart daran gearbeitet haben, denn ich glaube, was da am Anfang von der Early-Access-Phase da war an Game zu dem, was es jetzt letztendlich geworden ist, das ist ein riesiger Unterschied. Ne? Ja. Und es geht auch, wollte ich noch dazu sagen, nicht jedes Spiel hat dieses Glück, so hervorragend aus einer Early-Access-Phase herauszukommen, wo sich nämlich mal wirklich diese Early-Access-Phase wahnsinnig lohnt für alle, die es spielen, sowie für die Entwickler auch. Ne? Da gibt es nur Gewinner irgendwie.
Absolut. Und dann, um meine kleine Anekdote zu Ende zu bringen, ich war dann freitags abends hier daheim, hatte mir weiterhin anderen bei YouTube-Videos der Baldur's Gate angeguckt und hab gedacht, nee, Tim, das holen wir uns an Weihnachten. Stehe samstags morgens auf, hier beim Frühstücken, nächste Video auf YouTube da dazu geguckt. Ja, dann bin ich mal hier ins Arbeitszimmer gegangen, hab mal den PC angemacht und hab mal geguckt, was kostet das denn eigentlich? Ach, das geht doch eigentlich. Ja, bis ich mich verguckt hatte, hatte ich schon auf Download aktivieren geklickt.
Klick.
Und muss sagen, diese Entscheidung habe ich nur insofern bereut, dass ich momentan zu wenig Zeit zum Spielen habe. Das wäre jetzt konträr zu dem, was ich gleich sage, wie viele Spielstunden ich schon da rein versenkt habe. Aber ich habe Diablo 4 geliebt und ich mag es auch immer noch. Und es tut mir voll leid für Diablo 4, aber ab dem nächsten Tag Baldur's Gate 3 sucht. Ich habe mich, wie gesagt, vorher mit der Early Access auseinandergesetzt. Ich hatte auch vor 20 Jahren Baldur's Gate 2 gespielt, war auch eben noch mal kurz davor, letzten Winter, hatte ich mich viel mit Baldur's Gate 2 noch mal beschäftigt und hatte auch hier Pillars of Eternity dann noch mal gespielt, das hatte ich. Und ich hatte auch im Vorfeld Divinity Origins Sins 1 und 2 gespielt. Mhm. Beide aber leider nur so 40, 50 Stunden, weil sie einen doch, wenn man nicht dran bleibt, schnell verlieren. Weil es halt doch sehr textlastig und sehr umfangreich ist.
Das ist es. Alle diese Spiele sind ja unglaublich textlastig, was ja auch eine große Stärke von denen ist, dass sie so viel zu erzählen haben und so viel Geschichte mitbringen. Das ist ja auch das wirklich, das Roleplaying da drin, ja, die Geschichte, die Welt, die sich vor dir entfaltet, die du immer mehr Stück für Stück entdeckst, immer mehr ein Stück von der vernebelten Karte aufdeckst, ne, und immer mehr lernst und so auch immer tiefer in diese Welt reingesogen wirst, immer mehr selber ein Teil davon wirst. Ja. Und gerade zu diesem Zeitaspekt, ich bin natürlich auch total heiß auf Baldur's Gate 3 und war es auch während dieser ganzen Early Access Zeit. Ich wusste aber auch, dass ich dieses Jahr aufgrund von anderen Games nicht die Zeit haben werde, mich da so reinfallen lassen zu können. Und dann passiert nämlich genau das. Wenn ich es mir jetzt geholt hätte, habe ich ja noch nicht, dann hätte ich jetzt auch einige ordentliche Stunden reingebuttert, dann irgendwas anderes gemacht oder Zeitknappheit gehabt und dann hätte es mich halt wieder zu sehr verloren. Und dann nach einer Weile in so ein Spiel wieder versuchen reinzukommen, ist ultra schwer.
Super schwierig.
Genau, du hast zu viel Abstand zu dem Spiel und zu viel Atmosphäre in der Zwischenzeit auf der Strecke, auf dem Weg dahin dann verloren mit dieser Unterbrechung. Und dann habe ich für mich einfach den harten, aber entschiedenen Entschluss gefasst. Ich verschiebe das für mich auf nächstes Jahr Sommer Beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich einfach genug anderes in der Zwischenzeit zu zocken habe. Unter anderem auch ein Grund dafür ist, im Februar kommt ja ein sehr großes Destiny-Update, The Final Shape. Und die Geschichte, die Destiny erzählt hat, jetzt über 10... Ja, ist aber jetzt die Begründung dafür, warum ich Baldur's Gate 3 gerade nicht spiele. Und ist auch, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen, weil 10 Jahre hat Destiny jetzt eine Geschichte erzählt. Und das schafft ja kaum ein Spiel wirklich 10 Jahre konstant. Das ist ja immerhin ein Live-Game, ja. Die erzählen 10 Jahre lang eine Geschichte, die ultra komplex und großartig ist. Eine ganz große Space-Saga und Sci-Fi-Saga. Und die kommt jetzt im Februar wirklich zu ihrem Ende. Und ich weiß natürlich, auf dem Weg zum Ende wird es jetzt storytechnisch in den nächsten Monaten nochmal wahnsinnig interessant. Und dann, wenn der Februar kommt, dann brauche ich all die Zeit, um das große Ende dieser Saga würdig zu spielen, auszuspielen, zu genießen und dann sozusagen in die Welt von Destiny nach diesen 10 Jahren, nach dieser langen Geschichte zu gehen. Und dazwischen in Baldur's Gate 3, was mich komplett vereinnahmen soll und auch wird, kann ich nicht dazwischen schieben, weil das würde Baldur's Gate 3 einfach nicht gerecht werden und gleichzeitig Destiny schaden. Also das war für beide Spiele am Ende die bessere Entscheidung. So gewinnen beide Games.
Redst dir nur schön. Redst dir nur schön.
Ich habe aber recht.
Also ich muss sagen, ich hatte durch das Spielen, ja, also ich finde die Entscheidung grundlegend falsch. ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich hatte ja vorher, wie gesagt, die anderen Spiele von Larian Studios gespielt, die eine ganz eigene Art Humor, eine Art mit diesem rundenbasierenden Kämpfen, was ja Baldur's Gate eigentlich früher ja gar nicht hatte, das war ja live immer, nicht rundenbasierend, und also Echtzeit, und fand das bei den Larian Spielen schon geil. Dann war ja so ein bisschen diese Vorgeschichte, dass Larian Studios vor Jahren schon Wizard of the Coast angefragt hat, um diese Baldur's Gate Lizenz zu bekommen. Ist ja AD&D based halt, ne? Also
Adventures
of Dungeons and Dragons.
Ist die Welt davon?
Genau.
Oder eine der Welten?
Eine der Welten. Und da hat wohl Wizard of the Coast, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, wohl gesagt, leckt uns am Arsch. Wir können euch das nicht geben, wir wollen da ein Megaspiel draus machen, was wollt ihr, kleines belgisches Entwicklerstudio von uns? Okay, Thema beendet. Dann hat Larian Studios Divinity Origins Sin 2 rausgehauen, was, glaube ich, auch eine Metacritic von 93 hat oder so in der Richtung. Und unter den CRPG-Games mit die Baldur's Gate zusammen Benchmark ist mittlerweile. Ja. Also mit dem Baldur's Gate 2 zusammen. Daraufhin muss dann Wizard of the Coast sagen, wir trauen euch zu, dass ihr da das Ding raushaut, was wir erwarten von Baldur's Gate.
Genau, die mussten sich sozusagen erst die Credibility erarbeiten. Ja,
und diese Credibility ist sehr hoch gewesen an der Stelle auch.
Ja.
Das heißt, die haben das dann übernommen, haben angefangen, das zu entwickeln vor knapp 10 Jahren oder 8 Jahren und haben das jetzt ja, wie gesagt, 2-3 Jahre im Early Access gehabt, was super untypisch auch gerade für so eine Art Spiel ist. Ich wüsste nicht, wann Rollenspiele in so einem Stil überhaupt im Early Access so lange drin sind oder überhaupt da reinkommen.
Ja,
überhaupt.
Ja, richtig, ja.
Und dann ging dieses Spiel los, eben vor 6 Wochen. Und das hat bei mir selber eine Euphorie ausgelöst, das zu spielen. Es ist so gut, dieses Spiel. Ich muss es wirklich sagen. Normal bin ich ja immer der Mr. Special auf alles. Es macht richtig, richtig Bock. Und jeder, mit dem er irgendwo unterwegs war, gebabbelt hat, keine Ahnung, aus dem Freundeskreis etc., fängt auf einmal an, oh, hier, ich hab angefangen mit Baldur's Gate. Oh, ich spiele Baldur's Gate.
Ja.
Ein Run, wo ich das ist ja unglaublich. Das sind Leute, die haben noch nie in ihrem Leben, die wussten gar nicht, was ein Pen and Paper ist. Die wussten vom Hören sagen, was Dungeons and Dragons ist. So ein bisschen so von Stranger Things und so wahrscheinlich, ne? Mhm. Das war so die einzige einschlagende Erfahrung, die sie mit hatten. Und haben sich in dieses Baldur's Gate begeben. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo Leute so unterschiedliche positive Erfahrungen davon abgegeben haben.
Ja, es
Wahnsinn. Hat
eine unglaubliche,
der absolute Wahnsinn, muss ich wirklich sagen.
Es hat eine unglaubliche Reichweite entwickelt und wie du auch schon sagst, es zieht Leute, die normalerweise sowas nicht spielen, auch an. Die sagen jetzt, hey, wenn so viele Leute darüber reden und das so geil finden, dann muss ich da doch irgendwie auch mal reingucken. Vielleicht kann es mich ja auch begeistern. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, was ja schon ein echtes Achievement ist, gerade wenn, ich weiß nicht, Leute dabei, gut, ob es jetzt Leute, die jetzt, sag ich mal, hauptsächlich Counter-Strike spielen oder Autorennspiele oder so, da werden sicherlich auch einige dabei sein, die dann nach links geschickt haben und gesagt haben, oh, irgendwas ist da los, auf die Party muss ich auch mal gehen, irgendwas ist da besonders. Head-Train. Genau, es ist, also ich meine, Baldur's Gate fährt einen krassen, aber auch gerechtfertigten Hype-Train, ne? Und der hält auch schon sehr lange an. Ich lese meine News ja über so einen News-Aggregator, damit ich mir das nicht alles einzeln zusammensuchen muss. Und wenn ich da in meine Kategorie Favorites gibt, wo halt von den Seiten, die mir besonders wichtig sind, die für mich wichtigen Artikel immer zusammengegroomt werden, dann ist da seit Wochen immer jeder zweite, dritte Artikel irgendwas von Baldur's Gate. Und ich find's geil, ja. Es ist, so soll das ja auch sein. Und es ist schön, dass das Spiel so viele verschiedene Leute mit unterschiedlichen Interessen irgendwie abholen kann und alle das zusammen feiern. Genauso was hat es in dem RPG-Bereich ja auch mal vielleicht wieder gebraucht, was ja, jetzt so eine Reichweite entfaltet.
Vor allem, es ist halt, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit einem mainstreamigeren AAA-Titel wie The Witcher zum Beispiel, um immer mal wieder darauf zurückzugehen. Ja. The Witcher ist einfach 100-mal zugänglicher. Das im Vergleich zu dem Spiel ist das Kinderquatsch mit Michael, sich in The Witcher reinzuarbeiten. Ja. Du hast einen Charakter, den steuerst du dadurch, ob du gut im Kämpfen bist oder schlecht, verzeiht dir das Spiel irgendwo. Und das macht Baldur's Gate nicht. Baldur's Gate ist auf Story-Ebene, auf dem, wie du deinen Charakter spielst, auf dieser schon Sandbox-artigen Spielwelt, in der du einfach alles machen kannst, gefühlt, was du willst, 100 verschiedene Möglichkeiten hast, da durchzugehen. Und dann auch das Kampfsystem, das wirklich schwer ist, das ist von Anfang an fordernd. Und das verrät dir auch nicht alles. Also es gibt heute noch Momente, wo ich denke, warum habe ich denn das nicht schon die ganze Zeit so gemacht? Bin ich eigentlich doof? Und ich treffe immer wieder auf Situationen, die immer wieder neu fordernd sind, wo du nicht mit deinem Schema F vorgehen kannst.
Weiterkommst, ne, genau.
Wo du auch immer erst irgendwie rausfindest, wie musst du vorgehen. Und wenn man sich dann mit anderen austauscht, und das, glaube ich, die Hauptstärke in dem Spiel, keiner macht das immer eins zu eins, wie man es selber gemacht hat. Ja. Gerade im Gegenteil. Kuriose Momente in dem Spiel. Das Spiel ist gespickt von kuriosen Momenten. Das ist gespickt von kuriosen, wunderbar erzählten Quests, Sidequests. Die kleinste Begegnung kann ein so
zu einer
investigieren. Ja, genau, das kann sich immer entwickeln und man weiß es nicht. Und das Spiel hält einem auch immer diese Karotte vor die Nase, dass du eben nicht weißt, 100% gehört das jetzt zur Hauptquest, gehört das nicht zur Hauptquest, was passiert in dem Spiel? Und ich muss sagen, ich hatte es ja schon im Zusammenhang bei The Witcher 3 immer erzählt, dass mich dieses, du triffst Entscheidungen, nicht böse gut, also blau, rot, wie bei Mass Effect, und dann passiert was, sondern du triffst eine Entscheidung, versuchst dabei in deiner Rolle zu bleiben, in dem Rollenspiel-Aspekt.
Genau, das ist ja das,
was man muss halt sagen, ich spiele halt einen Paladin, ich kann da jetzt nicht so drauf reagieren, das ist nicht in meiner Rolle.
Genau,
das ich will diese Rolle auch wiedergeben. Und dann passieren da Sachen, wo man sagt, das geht voll in die Hose jetzt. Ich sehe schon kommen, auch ohne die Würfelgeschichte, nur allein, weil du sagst, das hätte ich jetzt vielleicht mit gutem Gewissen nicht geantwortet oder gemacht. Und das Spiel entwickelt sich. Und du hast bei manchen Entscheidungen, sitzt du hier davor und denkst dir, Wie verhalte ich mich? Und welche Konsequenz bietet mir das Spiel aus dieser Entscheidung, aus diesem Weg, dadurch, dass ich das vielleicht nicht entdeckt habe, dafür, dass ich das anders gemacht habe? Mhm. Und ich glaube, dass das für jeden ein sehr uniques Spielerlebnis ist, dieses Spiel. Und das ist was ich bei keinem anderen Spiel jemals, klar, wenn heute Baldur's Gate 2 kommen würde, ne, oder im Pillars of Eternity, oder wie die ganzen Klassiker früher hießen, wäre das mit Sicherheit auch so, weil die das auch schon in einer gewissen Form gespielt, mitgebracht haben, ne?
Ja, es ist, ich meine, darum geht's auch beim Rollenspiel, dass du auch deiner Rolle treu bleibst und die wirklich ausspielst. Also beim klassischen Pen and Paper hast du dir vielleicht irgendeinen verrückten Charakter ausgedacht und spielst dann mit deiner Gruppe und weil natürlich echte Menschen dahinter sitzen, die sich irgendwas überlegt haben zu ihrem Charakter und dann immer unterschiedlich reagieren in den Situationen, das macht ja auch einen Großteil von dem Spielspaß aus. Wir hatten in unserer klassischen Shadowrun Pen and Paper Runde auch so einen ganz verrückten Charakter dabei, den Doc. Der war, mein Freund Bernd, der hat den so cool gespielt, der hat ihm so viel Leben eingehaucht, dass du den Doc irgendwann für eine echte Person halten konntest, ne? Weil du kanntest seine Macken, seine Eigenarten, du wusstest so ungefähr wie halt bei einem echten Kumpel oder Freund oder auch Bekannten manchmal, wo du schon wusstest, wie der ungefähr auf irgendwas reagieren wird, was er mag und was er nicht mag. Und das hat dann teilweise auch zu unglaublich witzigen, aber auch sehr interessanten und manchmal auch harten Momenten geführt, ne? Also so ein Klassiker war zum Beispiel, der Doc zum Beispiel, der hatte immer so ein Van und das war so ein richtiger Bastler und so. Und du wusstest natürlich, dass in dem Van von dem immer Chaos herrscht. Der weiß nie, wo er irgendwas hingelegt hat oder so. Und das ist natürlich manchmal in kritischen Momenten dann auch ziemlich cool gewesen. Du weißt irgendwie, du musst jetzt ganz schnell noch irgendwie einen Teil, um irgendeinen Hack zu machen, besorgen. Und du sagst, Doc, Mann, die Zeit läuft uns weg. Wo ist es? Ja, ich hab's hier irgendwo hingelegt. Das war vorhin noch in dieser Kiste, aber die Kiste ist nicht mehr da. Ach doch, die steht da drüben. Oh nein, da ist es aber nicht drin. Und was haben wir uns teilweise kaputt gelacht, was haben wir aber auch teilweise gefiebert, als die Sekunden für die Entscheidung oder für das, was wir tun mussten, abgelaufen sind. Und so hat gerade die individuelle Spielweise von dem einen oder anderen Charakter gerade dazu beigetragen, dass das Rollenspiel oder der Abend oder das Erlebnis so großartig wurde. Und ich glaube, ja, da ist eben, wenn du deiner Rolle in Baldur's Gate 3 treu bleibst, auch wenn es manchmal vielleicht verlockend ist, einen gewinnbringenderen Pfad zu gehen, dem du aber dann nicht folgst, weil du bleibst deiner Rolle treu, hast du am Ende ein großartigeres Spiel erlebt.
Es ist ja noch über diese Rolle hinaus das Thema, dass dir das Spiel nicht erklärt, was du machen sollst. Genau. Also du musst auch auf so einer gewissen Metaebene Situationen einschätzen können. Ich hatte das ja vorhin in der Vorbesprechung mal erzählt mit einer Quest. Ich will jetzt hier nicht spoilern in irgendeiner Form, die relativ früh kommt, wo ich eine Situation vorgefunden habe, die mir zu plakativ war, wo ich nicht wusste, habe ich das jetzt einfach durchschaut, was hier passiert gerade, oder lässt mich das Spiel denken, dass ich das durchschaut habe und führt mich aufs Glatteis. Ist dieser Stereotyp an Person, den ich da getroffen habe, ist der das, was er vorgibt zu sein? Oder habe ich ihn schon durchschaut? Oder wollte das Spiel, dass ich denke, ich hätte ihn durchschaut? Und das stellt einen manchmal vor, also da ist so eine
Ebene, Dilemma,
wo du nicht weißt, ob das Spiel dich gerade mit Absicht an der Nase rumführt.
Und dazu, man muss ja auch immer eine wichtige Sache, zumindest beim klassischen Rollenspiel, auch, ja, sag ich mal, mit beachten, in Betracht ziehen. Dein Charakter weiß ja nicht, was du weißt. Der ist in dieser Welt drin, der hat die üblichen Erfahrungen gemacht, die jemand in so einer Welt macht, aber der hat halt eben noch nicht 1000 RPGs gespielt und weiß deswegen gar nicht, was es alles an Optionen geben könnte, weil du und ich als Spieler, die aus der Erfahrung von vergangenen Games und Erlebnissen natürlich schon haben, sowas hat in der Regel der eigene Charakter, den man spielt, oftmals nicht. Und man muss auch aufpassen, dass man versucht dann, wie derjenige zu denken, ne? Klar, ja, wenn du jetzt eine gefährliche Welt hast, und wie in Shadowrun zum Beispiel, Trolle sind oft irgendwie nicht die Leute, mit denen du gemütlich einen Kaffee trinken gehst, sondern meistens sind es irgendwelche fiesen Bodyguards oder sowas, die meistens was Übles machen, wenn du denen mit einem dummen Spruch um die Ecke kommst. Die Erfahrung hat mein Charakter in der Welt von Shadowrun im Viertel des Jahres 2053 schon gemacht. Aber man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht den Fehler macht, zu sehr von sich selbst die Entscheidung zu treffen, sondern die aus der Gedankenwelt seines Charakters.
Das ist eine der Hauptstärken von diesem Spiel,
ja,
dass das Spiel sich selber nicht sehr ernst nimmt. Das ist kein Klamauk-Spiel. Da gibt es auch sehr viele harte Szenen und unschöne Sachen, die passieren. Ich habe da auch schon sehr viele unschöne Sachen durch meine
Handlung
Dusseligkeit provoziert. Und es stellt dann immer vor, schwierige Entscheidungen, oder wo du sagst, oh, ob das gut geht. Und es hat, und das gebe ich nur jedem mit, der das vielleicht spielt oder jetzt demnächst anfängt zu spielen, es hat sehr fordernde Kämpfe. Und vor Kämpfen ist es, also man speichert sehr oft in dem Spiel, weil du auch sehr zu ungünstigen Zeitpunkten in Kämpfe reinrennst oder in dumme Situationen reinrennst, die man nicht immer vorausschauen kann, weil mir halt auch ich nicht immer hingehe. Ich bin ein Paladin, ich schleiche da nicht durch die Gegend.
Nee.
Ich habe zwar jemanden dabei, der das macht, den setze ich auch dafür ein, aber generell laufen wir als Heldentruppe mit dem stolzen Paladin vorne ran und wenn da irgendwas kommt, und dann ist man oftmals halt auch im Arsch. Das heißt, ich gehe schon hin, speichere viel und wenn ich bei Kämpfen verliere, weil mir dann ist man höchst tot dann irgendwann, was jetzt auch nicht unbedingt der Story beiträgt, dann lade ich auch mal neu. Oder man merkt, oh, da bin ich richtig stumm in die Falle getappt jetzt. das, ich muss das neu laden, sonst ich habe keine Chance, da irgendwie rauszukommen oder sonst irgendwas.
Also so F5 ist dein Freund und die Taste glüht bei dir schon heiß.
Ja, genau, die ist wirklich mein Freund. Ich habe eine Milliarde Speicherstände.
Weil du es gerade angesprochen hast, manchmal ist ja auch wirklich so, dass in diesen Spielen aufgrund, du hast es angesprochen, mit so ungünstigen Momenten, da passiert was deinem Charakter in der Spielwelt so nicht wirklich passiert wäre. Also sozusagen, es gibt diese Situation, wo man wirklich guten Gewissens sagen kann, da lade ich nochmal, weil das ist jetzt Quatsch, wenn das so abgelaufen genau. wäre.
Aber das mache ich, darauf wollte ich gerade hinaus, das mache ich nur bei Kampfsituationen.
Mhm. Nicht bei
Entscheidungen. Das mache ich nicht mehr, schon lange nicht mehr, bei Dialog. Also das ist ja der Großteil, ist ja Dialog, Entscheidungen, genau. Was macht man? Und da mache ich das nicht. Also da hat man ja oftmals das Thema, es gibt irgendeine Situation, man hat verschiedene Arten darauf zu antworten, dann antwortet man die Antwort 5, dann antwortet man die Antwort 7, dann die Antwort 6 und das sind immer nie schwarz-weiß Antworten, nie schwarz-weiß Entscheidungen und man hat immer so dieses Thema, ich kann jemanden überzeugen, ich kann jemanden einschüchtern, ich kann in meiner Paladin-Rolle, das wird auch teilweise angezeigt bleiben. Man weiß auch, wenn ich das und das antworte, werden meine Gefährten da schlecht drauf reagieren, weil die eine andere Einstellung haben oder weil es gegen ihre Ziele geht. Und es gibt wenig Entscheidungen, die wirklich von vornherein klar sind, was man macht. Und dann sagt man, okay, ich versuche das jetzt so und so zu lösen. Und als Paladin geht man natürlich nicht hin und täuscht oder sowas, also ich mache das nicht, sondern sagt dann, ich überzeuge ihn oder, was ich oft nutze, ich schüchtere das Gegenüber ein. Wenn man dann da draufklickt und sagt, okay, ich setze mich jetzt hier durch, ich bin der geile Hengst hier im Stall und gehe jetzt auf Einschüchtern und dann hat man seine, wie in jedem normalen Pen and Paper, seine Attribute, hat vielleicht irgendwelche Buffs durch Kleriker oder was auch immer.
Charisma-Wurf mit Spezialisierung einschüchtern oder so.
Genau. Und hat dann seinen W20. Dann drückt man auf Würfeln, dann sieht man, der W20 dreht sich. Und dann kommt ein Ergebnis raus. Dazu werden dann die Mali abgerechnet, die Buffs hinzugerechnet, so wie ganz normal bei jedem Pen and Paper. Genau. Und dann kommt eine Zahl raus. Und entweder hat man die Zahl, die unten drunter steht,
Probe geschafft,
war geschafft oder man hat sie nicht geschafft. Und wenn man sie nicht geschafft hat, geht das meistens böse in die Hose. Gerade auch, das ist das Spiel auch, macht das auch. Wer sich nicht mit dem Regelwerk auskennt, wer eine 1 würfelt.
1 oder 20.
Kritischer Misserfolg.
Genau.
Und eine 20 ist ein kritischer Erfolg. Also kritischer Misserfolg heißt, das geht richtig in die Hose für einen selber. Kritischer Erfolg heißt, für den anderen hat das Nachteile.
So ist es. Also richtig tief ins Klo gegriffen oder einfach ultimativ geschafft.
Ich will jetzt nicht so viel auf das Spielsystem eingehen. Man hat noch viele Möglichkeiten, das auch noch so ein bisschen zu beeinflussen oder auch nochmal würfeln zu dürfen, zum Beispiel, wenn man vorher Initiativepunkte gesammelt hat. Aber, Inspirationspunkte, Entschuldigung. Aber da gehe ich schon seit 70 Stunden nicht mehr hin und lade neu. Ganz egal, was dabei rauskommt.
Ja, ist am Ende auch ein besseres Spielerlebnis.
Weil das macht es zu einem richtig guten Spielerlebnis. Da kommen Sachen dabei raus, wo ich jetzt gedacht habe, absolute Katastrophe. Die haben mir aber am Ende den Arsch gerettet, dass es nicht so passiert ist, wie ich eigentlich geplant hatte. Und genauso umgedreht. Also es ist super dynamisch und man kann meistens nicht vorhersehen, wie wendet sich das Ganze nochmal oder in welche Richtung läuft das? Was passiert da jetzt? Und das macht es wirklich verrückt. Ich hatte nur eine Situation. Wie gesagt, spiele immer mal mit ein, zwei Kollegen, wo man dann auf Discord sich unterhält auch beim Spielen. Und da habe ich über ihn auch gesagt, Mensch, Dirk, ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde. Ich habe hier gerade was verzapft. Alle sind tot hier in dem Ort. Alle. Kinder, Katzen, alle NPCs. Bei mir sind eben 5 Nebenquests gescheitert. Die sind jetzt auf abgeschlossen auf einmal, weil die NPCs alle tot sind, mit denen ich da reden müsste. Ich habe gerade richtig Scheiß gebaut. Was machst du denn jetzt? Und da habe ich erst gesagt, komm, ich spiele das jetzt so weiter. Und habe noch eine Stunde so weiter gemacht. Und habe dann immer mehr gemerkt, oh Gott, das ist ja richtig scheiße, was hier passiert ist. Eieieiei. Und das ist aus einem Kampf raus resultiert. Aber weil da was passiert ist, was passieren soll, aber was man verhindern soll, was ich aber nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
In dem Moment. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde hier gesessen, habe Kaffee getrunken und habe überhaupt nicht gespielt, sondern habe nur mit der Entscheidung gehadert, werde ich mir jetzt selber untreu und lade das, was vor 1,5 Stunden war, nochmal und versuche es nochmal oder lebe ich mit der Konsequenz? Und da war mir die Konsequenz so hart, dass ich es nochmal neu geladen habe. Aber selbst da, mit dieser richtig üblen Konsequenzen, ich bin erst in der Mitte vom Spiel irgendwo, ne? Am Ende. Mhm. kann man weiterleben. Du kannst im Endeffekt NPCs töten, du kannst deine eigenen Gefährten vergraulen, töten, was weiß ich nicht alles. Du kannst Liebschaften mit denen anfangen. Du kannst nur allein die Liebschaft, die ich innerhalb meiner Gruppe führe, darf ich jetzt meine Frau nicht hören, um Gottes Willen.
Zu spät.
ist super kurios und hat mich in ein richtiges Problem geritten, das ich jetzt habe. Weil ich, um ihr treu zu bleiben, oder
sie ist wir, ja meine... Tim, wir kennen alle das Meme mit den Bären, also
ist schon... Nein, das ist sowas. Nicht. Das will Unzucht mit Tieren. Obwohl sie so ganz, kleiner Spoiler, so ganz menschlich ist er auch nicht. Hat mich dann bei späteren Quests, die auf sie bezogen sind, musste ich dann entscheiden, gehe ich gegen meine Liebschaft vor oder bleibe ich ihr treu? Und dann bin ich ihr treu geblieben und das ist ein katastrophales Thema daraus entstanden.
Ja klar, weil das fordert von dir wieder andere Handlungen, die dann halt
für sie unfähig sind. Ja. Wir haben eine der größten Gruppen der Verbündeten gegen uns aufgebracht und die jagen uns jetzt und so Geschichten.
Aber in der Spielwelt ist es halt stimmig, ja. Das ist nachvollziehbar. Das
hätte man auch so auslösen können. Und ich bin immer wieder geflasht, wenn ich mit Kumpels, Kollegen rede, Arbeitskollegen teilweise, die das spielen, in welche Richtung das bei denen läuft, was da passiert, was sie auch teilweise für Sachen nicht gemerkt haben, auf welche Sachen die sich eingelassen haben, wie zum Beispiel, ich überlasse einfach jemandem mein Auge. Wo ich
Kann man machen.
Bist du denn das Wahnsinn? Hast du denn nicht gemerkt, was diese Person eigentlich macht? Genau. Was da rundherum passiert ist? Nö, was? Wie? So, Alter.
Ich meine, also ist halt einfach mal die Augenoperation ein bisschen schiefgegangen. Was will ich mit der
Olle? Aber das hatte ich auch. Ich hatte auch eine Augenoperation, die schiefgegangen ist. Das Thema, das Spiel ist ein bisschen augenfixiert irgendwie.
Ja.
Aber nicht von jemandem, wo ich gedacht habe, dass er böse ist, sondern von jemandem, der ein Dulli ist. Dafür habe ich jetzt ein Auge bekommen, mit dem ich unsichtbare Sachen sehen kann, was mir auch immer wieder sehr hilft. Also ist sogar noch was Gutes draus kommen. Aber der Dulli ist jetzt abgehauen, weil er Angst hat, dass ich ihn umbringe. Weil er mir aus Versehen Auge rausgenommen hat. Aber da will er nicht zu tief reingehen, sonst ist es gespoilert. Und dann guckt man sich, ich gucke mir ja auch immer mal Videos dann an, YouTube hier von verschiedenen eher Grumpy Ede und so, ne, Rocket Beans und so Leuten, die das auch immer mal spielen, die jetzt auch keine Pro-Gamer sind halt, ne, oder auch mal von Kronk oder so, guckt man sich immer mal was an. Und dann sieht man, und ich gucke auch immer weit im Background, also nicht, dass das annähernd so weit ist, wie ich bin halt, ne, ich nehme da Folgen, damit ich mich nicht spoile halt, ne, und oder mich auch nicht von meinem Pfad der Tugend abbringen lasse. Und dann sieht man, wie die manche Sachen gelöst haben und dann falle ich vom Glauben ab.
Das
gibt's doch gar nicht.
Und dadurch glänzt das Spiel, muss ich echt sagen, weil ich auch viele der Artikel, die ich gelesen habe, von denen drei, sozusagen jeder dritte ist ja irgendwie in meinem Nachrichtenarchiv sozusagen, taucht an jeder dritte Stelle Baldur's Gate auf. Und das sind ganz oft keine Sachen, die jetzt irgendwie Rüstung, Items oder irgendwelche Questlösungen betreffen, sondern nur kuriose Dinge, die Leuten in dem Spiel passiert sind. Da gibt es sehr viele Geschichten, die habe ich mir durchgelesen, weil bis Sommer nächstes Jahr, wenn ich das anfange, weiß ich da sowieso alles nicht mehr. Und da haben mich sehr viele kreative Lösungen, vor allem die Leute auch Kämpfe bezwungen haben, mit unglaublich coolen Ideen, sehr begeistert.
Ja, da gibt's echt coolen Shit. Ich habe einen Typ gesehen, der hat in so einem Lager relativ am Anfang, will er nicht näher drauf eingehen, was da passiert, ist der einfach hingegangen, wo ich mich wirklich brutal durchgekämpft habe, ist der hingegangen und hat einfach, da hat er es wohl mal gemerkt, okay, man kommt da nicht so voran. Und dann hat er in diesem ganzen Bereich, in dem er da unterwegs war, hat er alle brennbaren Fässer eingesammelt und hat die in diesem Lager verteilt. Und dann, wie der Kampf losging, hat er von weiter oben einen brennenden Pfeil auf so ein Fass geschossen, hat so eine Kettenreaktion ausgelöst und alle waren tot.
Ja.
Und ich sage, wer kommt denn auf so eine Idee? Leute, die NPCs in Truhen packen und die Truhe in den Fluss schmeißen.
Oder ist da nicht der Typ, der die ganzen Leute killt und dann irgendwie einen Stoffteddy packt?
Ist irgendwie das ganz, ganz verrückte Sachen. Ja, irgendwas mit Stoffteddy hat ich auch schon gesehen. Also ganz, ganz, ganz verrückte Sachen. Und halt auch die Sache, dass sie. Ich meine, es ist ja ein Group-based RPG. Das heißt, man hat ja eine Gruppe von Leuten, muss nicht. Man kann auch alleine rumlaufen. Oder auch nur zu zweit. Aber normal hat man drei Begleiter, die man halt auch so ein bisschen auf die Begebenheiten, die Gruppe sich selber so zusammenstellt, wie man es braucht. Hängt ja auch von dem Charakter ab, den man selber spielt.
Und ob es einfach menschlich passt, ne?
Also ob es menschlich passt. Gruppe. Ich hab auch jemanden dabei, mit dem bin ich eigentlich menschlich äußerst unzufrieden. Aber den muss ich immer mal mitnehmen, weil ich sonst in Kämpfen gegen größere Gruppen immer Probleme habe. Aber wir sind keine Freunde unbedingt miteinander.
Aber es kann ja auch für sich im Spiel, sage ich mal, Sinn ergeben, indem man sagt, das ist halt dann irgendwie so eine auf Nutzen zielende Beziehung, die man miteinander führt. Das bringt ihn weiter, das bringt
dich weiter. Ich habe auch jemanden dabei, mit dem verstehe ich mich eigentlich so relativ gut, aber der ist immer gegen meine Entscheidung, weil er selbst nicht gut gesinnt ist.
Ja.
Und eigentlich, er will, dass wir ihm helfen und er will nicht, dass wir allen anderen auch noch helfen. Und das ist so ein bisschen tricky immer. Aber auch da, das haben sie hervorragend gemacht und das hat mich bei Baldur's Gate 2 und auch bei Pillars of Eternity und so immer mega gestört. Oder das heißt mega gestört, hat so ein Problem ausgelöst. Es ist sehr komplex, das Spiel. Ja. Gerade wenn man Zaubererklassen oder so dann noch dabei hat und man macht ja für jeden den Levelaufstieg, der ist zwar gecapped bei 12, das hat auch seinen AD&D-Hintergrund, macht man den Levelaufstieg und sucht dann auch aus, wie der Charakter sich entwickelt. Oder ich kann aus einer Zauberin, kann ich auch eine Schwertkämpferin machen. Dann gehe ich halt Zweitklasse Zauberer und Schwertkämpfer.
Also klassisches Sword and Sorcery dann,
ja. Ja, du kannst alles machen. Du kannst aus einem Barbar kannst du einen Zauberer machen, wenn du das möchtest. Oder was auch immer, einen Baden aus einem Barbar oder wie auch immer. Und dann hast du aber die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, okay, ich habe den Charakter falsch ausgeskillt, weil ich bräuchte eigentlich jemanden, der mehr zaubert, vielleicht defensiver ist und mal ein bisschen mehr Flächenschaden zum Beispiel macht. Ich habe niemanden, der Flächenschaden macht. Oder der mal
Wasser... Crowd Control oder so, ja.
Genau. Und dann kannst du immer wieder, wenn man am Anfang findet den NPC, das ist auch nicht immer gesagt, kann man die immer wieder respecken. Und auch sich selber kann man respecken. Für eine kleine Summe sogar.
Ja.
Dass das man gut. Auch diese Hürde... Scheiße, ich habe nach 80 Stunden gemerkt, ich habe mich total verskillt.
Oder es macht mir keinen Spaß mehr, was ich 80 Stunden lang gemacht habe. Ich muss jetzt mich mal neu erfinden, ich muss mal irgendwas anderes machen, dass man die Möglichkeit hat.
Genau, aber man kann sich nicht komplett respecken. Also man kann jetzt nicht, das hat mich ein bisschen geärgert, ich hätte ein bisschen einen schrulligeren Charakter machen sollen, ich hätte vielleicht einen Zwerg oder sowas spielen sollen. Hab so einen heroischen Typ halt jetzt mehr. Du kannst die Klasse ändern und die Fähigkeiten, aber nicht die Rasse und das Aussehen. Das bleibt. Also du kannst nicht sagen, ich war jetzt 2 Meter großer Paladin, jetzt will ich einen Gnom spielen. Das geht nicht.
Was ich auch irgendwie echt okay finde. Also du kannst aber sagen, der Charakter lernt um, ne? Der geht jetzt zur neuen Profession.
Ich habe am Anfang dann halt viel auf 2 Hände und so zum Beispiel so Damage-Stile, habe aber relativ schnell gemerkt, es wäre besser, so ein bisschen tankiger zu spielen. Aber nicht, ich skill nicht alle 3 Minuten um, sondern ich habe das jetzt einmal gemacht oder habe auch bei Begleitern gemerkt, das bringt mir nichts, wenn ich den doppelt skill, also dass der Magier oder hier Arcaner Zauberer oder Arcaner Trickser und Bogenschütze ist. Ich mache den mehr nur so auf Bogenschütze, also mehr so auf Fernkampf.
Ja.
Der bringt mir einfach mehr damit. Also er spielt
diese Klasse
besser, es passt auch besser zum Flair des Charakters.
Ja.
Und das habe ich für jeden einmal ungefähr gemacht. Und dann hat man so, das ist jetzt so mein Setup, mit dem man spielt. Aber das finde ich super, dass man das machen kann, weil das entfernt so diese Angst, man macht die ganze Zeit was falsch.
Ja, ich weiß, das ist genau, weil das stresst dann im Spiel. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, man müsste jetzt nochmal sozusagen kurz mit dem Spielen aufhören, nochmal irgendwas nachlesen, sich genau zu informieren, weil man weiß, man hat irgendwie noch 80 Stunden vor sich oder 40 und will sich dann nicht mit so über sowas ärgern. Apropos, wir haben jetzt so viele coole Aspekte von dem Game besprochen und auch schon gesagt, dass die Early Access Zeit dem Spiel unglaublich gut getan hat, weil so viel Feedback eingeflossen ist und umgesetzt wurde. Und auch wenn es storytechnisch und also erstmal als RPG unglaublich wahnsinnig guten Mega-Hit ist und super funktioniert, gibt es ja sicherlich auch ein paar Sachen, die man noch optimieren könnte oder wo man sagt, ja, die hätte man noch ein bisschen verändern sollen oder sollte man künftig noch ein bisschen verbessern. Was gibt es denn jetzt so an Sachen, die jetzt nicht die Story oder die Entscheidungsvielfalt betreffen, sondern eher so das Management, Item-Management, Inventar, Menüführung und so weiter im Spiel betreffen. Was gibt's denn da an Dingen, die vielleicht nicht so glänzen wie alles andere an dem Spiel? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, da ist wirklich das Thema, dass das Item-Management auch relativ schnell erschlagend wird, halt, ne? Weil man doch sehr, sehr viel einsammeln kann. und dann immer so das Ding hat, man hat so seine drei Charaktere, die so eine Belastungsgrenze haben, was die mit sich rumschleifen können. Wenn die zu viel tragen, werden sie halt immer langsamer und kriegen Mali auf ihre Geschicklichkeit.
Ach, Carry Weight. Ich hasse es.
Ja, und dann kannst du halt einfach aus dem Menü auch, man hat ein Lager, zu dem man immer porten kann auch, um sich auszuruhen, zu rasten,
nennt man. Genau, ist ja ganz wichtig auch bei
dir. Ganz wichtiger Aspekt, ja, um seine Zauber auch wieder auffüllen zu können.
Genau.
Und da schickt man halt immer wieder sein ganzes Zeug ins Lager. Also man kann von sich senden an Lager machen, dann geht's in die Lagertruhe rein. Aber wenn ich bei einem Händler stehe, muss ich den ganzen Quatsch vorher händisch einzeln wieder da rausholen und muss immer wieder zwischen Lager und Händler hin und her porten, weil dann kann ich nicht auf die Truhe zugreifen, was unendlich lange dauert, je nachdem, wie viel Zeug man gesammelt hat. Finde ich ein bisschen, ja, hätte man schöner lösen können, das nervt ein bisschen. Für mich ist eigentlich so, und es fällt mir wirklich schwer, überhaupt Kritikpunkte an dem Spiel zu finden. Es hat immer mal kleinere Bugs drin, gerade auch was mit dem Item-Management immer mal zu tun hat. Mhm. Auch mit dem, welches Item brauche ich für welche Quest, ist auch nicht transparent. Was aber ganz geil ist, weil es ist halt nicht so, hier ist das Ausrufezeichen, macht das.
Ja.
Man muss sich ein bisschen Gedanken machen immer. Was wirklich schwierig ist, und da werden auch viele strugglen, und das ist auch nicht so wirklich selbsterklärend, und da sollten sie vielleicht noch mal ein bisschen dran feilen, ist dieses Zaubersystem. Gerade wenn man Charaktere spielt, die Zauber verwenden oder Zaubertricks verwenden. Wie erlernt man Zauber? Wie nutzt man die? Wie viel Zauber, welchen Grades kann man benutzen? Und wie setzt sich die ein? Gerade weil man auch in Kämpfen, das fällt mir heute noch schwer nach 80 Stunden, man kann sich immer eine gewisse Range bewegen, man kann immer irgendwelche Sachen ausführen, aber es erklärt dir nicht unbedingt, hier führe lieber erstmal zwei kleinere Sachen aus, dann mach das. Du hast oftmals, dass du zum falschen Zeitpunkt Sachen ausführst.
Du musst sehr viel deine Aktionspunkte in dem Spiel immer planen, wie das auch klassisch bei einem Fallout 2 oder so war. Ne?
Das war geiler besser bei Divinity Origins Sins, da hast du so wirklich Punkte gehabt. Du hast so eine Reihe, ich sag mal 10 Punkte gehabt. Dann hast du gesehen, wenn ich das benutze, gehen 4 Punkte weg. Wenn ich das benutze, gehen 7 Punkte weg. Wenn ich das benutze, geht 1 Punkt weg. Und die konntest du ja frei verteilen. Also bist du erstmal irgendwo hingelaufen oder hingesprungen. Dann hast du gesehen, okay, dann sind 3 Punkte weg. Wenn ich den Zauber hier verwende, sind 4 Punkte weg. Und wenn ich dann mich noch selbst heile, sind 3 Punkte weg. Okay, sind in Summe 10 Punkte. Und das sieht man hier nicht so wirklich immer. Oder ich bin zu blöd dafür, das kann natürlich auch sein. Und dann passiert oft Sachen, wo ich sage, oh Mann, das hätte ich vielleicht als erstes machen sollen, jetzt fehlen mir die Punkte, um das noch auszuführen. Oder ich bin dann zu weit oder zu hoch oder was weiß ich, wie auch immer gegangen. Da ist wirklich viel Learning by Doing und Ausprobieren und halt auch Trial and Error oftmals halt, ne? Ist ein bisschen schwer klar, aber die Kämpfe sind geil, auch dieses Rundenbasierende ist geil. Aber es passiert auch teilweise zu viel. Gerade wenn man zu viel Gegner hat, die dann auch zaubern und die werden immer stärker, die Gegner, was die so an verrückten Sachen machen. Und dann verliert man schnell den Überblick und fühlt sich schnell verloren. Wie reagiere ich da entsprechend drauf?
Ja. Und man hat dann so immer ein bisschen seine Strategie entwickeln mit dem Spiel.
Man hat immer das Gefühl, die Gegner sind gefühlt immer mächtiger als ich.
Ja.
Man hat es so gibt konstant auch Gegner, gute Challenge. Mit Absicht mächtiger. Es gibt hatte ich jetzt auch wieder eine Gegnertruppe, die ich normal als Paladin, müsste ich die normal alle wegradieren. Das habe ich dann einmal probiert und dann habe ich gemerkt, gut, da sind wir meilenweit davon weg, das machen zu können. Also musste ich zähneknirschend mich so ein bisschen von denen von Karren spannen lassen. Natürlich werde ich sie aufs Glatteis führen irgendwann, das ist ganz klar, ich werde sie alle töten, die dreckigen Nekromanze. Aber dann merkst du halt gut, das Spiel, ich sag dir, klar, kannst du hingehen, kannst jeden töten. Aber lebt damit, dass dann halt auch vielleicht 2 Leute von dir das nicht überleben, ne? Weil die halt sau stark sind.
Ja. Und ja, es ist aber, das ist jetzt auch was gar nicht zu dem Baldur's Gate 3 so eigen ist. Das ist ja so genau das, was meine Erfahrung ist aus den Spielen von früher, wie, ja, ich sag mal so, alles, was ich rundenbasiert so in der Vergangenheit gespielt habe, dass du immer an den Punkt kommst, wo du erstmal lernen musst, welche Aktion kann ich wann ausführen. Dann kommt man irgendwann in so einen Rhythmus rein, der gut für einen funktioniert, der sich dann so mit der Zeit schleift und immer besser wird, bis man dann irgendwann an so einen Punkt der Kontrolle kommt, wo man es dann wirklich drauf hat. Aber das ist am Anfang erstmal easy to learn, aber hard to master, bis du dann irgendwann dahin kommst, dass du das wirklich unter Kontrolle hast und genau weißt, wann, wo, was hier, wie einsetzen, wie positionieren. Das ist aber auch was sozusagen nicht nur ein Umstand an dem Spiel ist, sondern auch ein Teil des Spaßes, des Funs, ne? Das rauszukriegen. Wie mache ich das?
Das ist wirklich hier. Ist es halt wirklich auch, wie es in ich habe ja früher AD&D, also Pathfinder gespielt und habe auch eben die ganzen Pathfinder-Spiele, zum Beispiel Kingmaker und so, auch immer mal gespielt. Und da war es erheblich schlechter umgesetzt, als es jetzt hier bei Baldur's Gate ist. Es ist eine schwierige Lernkurve. Und man ist auch erschlagen von den Möglichkeiten, die man hat. Und man muss sich so ein bisschen überlegen, was mache ich? Und es ist wirklich... Gerade bei Kämpfen, wie ich es ja vorhin gesagt habe, bin ich auch der, der dann sagt, das ist komplett scheiße gelaufen, das lade ich jetzt nochmal neu. Das geht hier in eine richtig scheiß Richtung. Das kann man natürlich, wenn jetzt auch viele sagen, Binge, wie kann man nur, leb halt damit. Aber dann ist es halt noch frustrierender. Kämpfe können so schon relativ schnell frustrierend werden. Auch die Steuerung in den Kämpfen, so dieser Überblick, was passiert wo, ist nicht unbedingt cool gemacht immer. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich lange Eingewöhnungszeit.
Ja, ist aber so, das ist ja auch, das führt so ein bisschen den Kreis auch wieder zusammen. All das, diese ganzen Aspekte, die wir jetzt genannt haben, das war auch ein Grund für mich, warum ich es verschoben habe. Ne? Also wenn ich das Spiel starte, wenn ich es gekauft, runtergeladen habe und starte, dann gehe ich da all in. Und dann werde ich nebenbei, na klar, Destiny, weil ich immer Destiny spiele, das noch nebenher spielen, aber sonst nichts anderes. Das kriegt dann komplett meine Aufmerksamkeit und dann gehe ich richtig, ich steige richtig tief in diesen Dungeon runter und mach mich da mit der Macht vertraut, ja? Und dieses Spiels und schwimme dann in diesem Fluss so lange, bis es durch ist. So muss ich einfach für mich so ein Spiel angehen, damit ich es dann vollends genießen kann und irgendwie noch in 20 Jahren daran denke. Also ja, das gehört, deswegen wusste ich jetzt, weißt du, zu viele, ich kann jetzt nicht irgendwie Cyberpunk parallel neben Starfield mit Baldur's Gate im Mischmasch spielen, da verlieren alle von diesen Games drunter. Aber es wird unglaublich groß, wenn dann die Zeit gekommen ist und ich dann wirklich mich drauf einlassen kann und richtig durchstarten kann.
Ich glaube, das wird auch ein Spiel sein, was auf PC sowie auch als auf Konsole, das muss man auch mal dazu sagen, noch als kurzer Nebeneinwand. Sie haben das Spiel so gebaut, dass es auch für die Controller-Steuerung richtig, richtig gut umgesetzt ist. Also sie haben keinen PC-Ableger für die Konsole gemacht. Die Entwicklung für die Controller-Steuerung ist eigens entwickelt worden. Es ist keine Portierung geworden. Also auch da, ich habe ein, zwei Kollegen, die spielen das auf der PS5 und ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, die auf dem Computer mit Controller gespielt haben, weil das macht ihnen mehr Spaß damit. Auch da Hut ab an Larian Studios, sowas mit auf dem Schirm zu haben. Deshalb denke ich, dass das auf PS5 sowie als auch auf PC auch in den nächsten 10 Jahren immer wieder gespielt werden wird. Das wird so wie die wie seine Vorgänge. Das wird
zum Klassiker.
Spiel sein, das nicht irgendwann in die Mottenkiste wandert. Das kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Also von daher, du wirst alle Zeit der Welt haben. Sie haben zwar bis jetzt spärlich mit
Also da stimme ich dir übrigens zu. Baldur's Gate 3 wird sicherlich, so wie die Vorgängerspiele, in Zukunft, also in 20 Jahren oder in 10 Jahren, auch ein absoluter Klassiker sein, wo es dann heißt, den muss man gespielt haben. Und das ist ein ganz wichtiges Game, auch für die weitere, das hatten wir noch gar nicht den Punkt, für die weitere Entwicklung von künftigen Spielen. Genauso wie der Witcher 3 die Messlatte unglaublich hochgelegt hat, was Nebenquest-Design und solche Geschichten oder überhaupt die Art der Erzählung angeht, dem sozusagen... wo sich alles jetzt so nicht unterordnen, ist das falsche Wort, orientieren muss sich alles daran. Und da ist es leicht dann für andere zu sagen, oh, bei dem neuen Spiel, was jetzt rausgekommen ist, das kommt aber nicht an den Witcher ran. Oder das ist schwächer als eine Darstellung oder Erzählweise von Nebenquests im Witcher. Also das hat ja CD Projekt damals mit diesem Spiel geschafft. Und genauso legt Larian Studios mit Baldur's Gate 3 jetzt auch die Messlatte wieder unglaublich hoch für künftige Spiele, was aber im Endeffekt gut ist, weil wenn sich alles nach oben an was Tollem, Guten orientiert, kann es ja für alles, was noch kommt, nur besser werden. Insofern ist das total positiv, finde ich.
Deshalb muss ich auch sagen, Was das Verrückteste an diesem Spiel ist, und diese Begegnung hatten wir ja Anfang des Jahres schon mal mit Elden Ring, dass das von Leuten gespielt wird, wo ich jetzt niemals gesagt hätte, die würden das jemals anrühren.
Ja.
Weil sie vielleicht auch, also bei Elden Ring war ja das Thema, oh, das ist ein Open-World-Game und ich kann ja Assassin's Creed Valhalla spielen, dann kann ich auch Elden Ring spielen. Wo ja dann viele negative...
leichter Trugschluss.
Ja, viele negative Rezessionen raus entstanden. Und da war ja schon, dass From Software never mit diesem Ansturm auf dieses Spiel gerechnet hatte. Sie haben so ihre Community gesehen, ja. So die ganzen genau. Soulies wie mich halt, die gesagt haben, ja, hier, geil, From Software Game, Dark Souls, bam, in Open World, genau meine Welt. Dass dann der ganz normale Casual-Game, also ich will jetzt nicht immer unterscheiden zwischen
den Soul-Spielern
und so, aber Leute, die normal schon mit einem Assassin's Creed Valhalla vom Schwierigkeitsgrad überfordert sind, dann in so ein Spiel reingehen, weil sie sagen, oh, das sieht geil aus, das hat geile Open World und dann sagen, hier, das Spiel ist ja totaler Crap, weil ich packe hier den ersten großen Gegner schon gar nicht und ich raffe überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Das sind gar keine Questmarker irgendwo.
Die wissen nicht, worauf man sich dann da einlässt, weil es halt eine ganz spezifische Art von Spiel ist, mit gewissen Prämissen und so weiter und so fort, die, wenn du da reinfällst, weil du denkst, das ist irgendwie so wie andere Fantasy-Games, einfach so ein cooles Fantasy-Erlebnis, dann bist du da halt komplett falsch. Und du bist halt sozusagen, du wolltest auf eine Heavy-Metal-Party und bist auf einer Techno-Veranstaltung gelandet. Ja, das kann nicht funktionieren. das ist zu weit ab vom dem, was du erwartest in dem Moment. Und dann ist es halt furchtbar frustrierend, weil diejenigen, die das gemacht haben, haben dann vielleicht irgendwie coole Grafiken gesehen, coole Videos im Netz gesehen und wussten aber nicht, was da an Schwierigkeitsgrad auf sie zukommt und dass auch die Schwierigkeit ein Feature von dem Spiel ist. Also ein absolutes Muss, was das Spiel eigentlich auszeichnet oder vielleicht sogar das große Merkmal ist, was das Spiel überhaupt auszeichnet, neben schöner Grafik und so. Ne? Es geht darum, schwierige Challenges mit viel Mühe zu überkommen, zu schaffen und dann deswegen auch ein großes Glücksgefühl zu haben. Ne? Ja. Und also auf jeden Fall, mir war ja nochmal wichtig hier, dass wir sozusagen auch nochmal vielleicht die Sachen, die nicht ganz so glänzen, bei dem Baldur's Gate, da waren wir ja gerade gewesen, nochmal erwähnen. Es gibt Probleme beim Inventarmanagement sozusagen oder beim einerseits ist es nicht ganz so leicht in die Tiefe von dem Spiel, in seine Aktionspunkte, Bewegungen und so reinzukommen. Die Menüs und so, die Steuerung kann noch optimiert werden, ist vielleicht auch nicht ganz so mega zugänglich, wie es in anderen Spielen vielleicht leichter ist. Also ich sag mal, du für diese geile Story, für diese Entscheidungsfreiheit, für die Sandbox, für all das, nimmst du das gerne und auch viele wahrscheinlich recht locker in Kauf oder man gewöhnt sich schnell dran, weil es zur Nebensache wird neben den geilen Erlebnissen, die man in dem Spiel hat. Ja. Wenn es die nicht hätte oder an der Stelle etwas schwächer wäre bei seiner Story und Erzählung und Vielfalt, dann würden diese, sage ich mal, eher negativen Aspekte auch stärker rausscheinen oder stärker betont werden. Aber das geht halt sozusagen in dem Glücksgefühl über all das Tolle, was das Spiel bietet, geht es einfach ein bisschen unter oder was heißt geht unter? Es ist einfach dann nicht mehr so schlimm.
Ne? Ja, das ist halt, das muss man genau so wirklich sagen. Du hast von vornherein, und das hatte ich selber niemals erwartet, ein unwahrscheinliches Spielerlebnis, weil diese Story ist mal was anderes, was da passiert. Man ist nicht der goldene Auserwählte, der da hier die Welt aus dem Schatten führen soll, was weiß ich, sondern du bist halt einer von vielen, die da irgendwo mit reingezogen wurden, der da versucht, seine eigene Story zu leben. Und man muss ja auch nicht den Guten spielen oder den Helden spielen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe das ja aus so zwei, drei hinterlistigen Gründen auch gemacht, weil ich gern Charaktere mit hohem Charisma-Wert spiele, weil die in so überzeugen und einschüchtern mehr gut sind dann. Aber man kann das ja auch als Dieb spielen, als hinterhältig, als böse. Es gibt ja sogar Dark Urgent Ausprägungen schon von vornherein.
Es gibt einen Charakter, der sozusagen dem die Bosheit schon in die Wiege gelegt wurde, genau. Den kann man wählen, um ein sehr einzigartiges Spielerlebnis zu haben.
Aber auch so, während dem Spiel, du kannst so viel verrückte Sachen machen und die Story ist einfach überragend. Und das ist aber einer der Kritikpunkte, zu dem ich jetzt selber nichts sagen kann, weil ich ja so weit noch nicht bin. Viel Kritik hört, liest, sieht man halt,
ja.
Was den dritten also Akt. Es gibt drei Akte, den dritten Akt dann das, ja, Endgame, das Ende des Spiels oder das Ende der Story anbelangen soll, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das da jetzt abflachen soll. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die da geschürt wird. Mhm. Und sie arbeiten wohl auch dran an so der einen oder anderen,
genau,
Schwäche. Soll jetzt auch gepatcht werden.
Soll überarbeitet werden.
Aber ich habe jetzt knapp 85 Stunden oder so und bin eigentlich jedes Mal begeistert. Und das ist aber auch für mich, dass ich mir wirklich Zeit abknapsen muss, eben immer mal abends, mal hier mal eine Stunde, mal zwei Stunden, also eine Stunde mache ich gar nicht an, sagen wir so. Also wenn ich jetzt sehe, man hat nicht mindestens zwei, drei Stunden, wo man Luft hat,
ja, das, ne,
dann kann ich mich gar nicht hin, weil das zu, in der Stunde habe ich es gerade gepackt, das Inventar mal wieder aufzuräumen.
So ganz ungefähr. Genau.
Und
das ist ja auch cool, aber genau, man muss Zeit einplanen, man muss sich auch reinfallen lassen können, weil wenn du jetzt nicht an deinen Rechner sitzt, du startest, du guckst nochmal so, okay, hier die Quest, ah, da bin ich gerade unterwegs, ich sortiere noch ein bisschen Inventar und dann startet man so richtig rein und wenn du dann irgendwie gleich wieder aufhören musst und nur eine halbe Stunde mal hast, dann, das lohnt sich gar nicht.
Und du hast halt, was ich bei dem Spiel habe, was ich bei den meisten anderen Spielen nicht habe, gerade bei Souls-like hast du es ja gar nicht, es ist halt auch sehr entspannt. Man sitzt da, ja, macht sich einen Tee, einen Kaffee, keine Ahnung, und er hält sich am besten noch mit dem Kollege über Discord und spielt das einfach. Und lässt sich einfach immersiv da reinfallen und man spielt es einfach. Und dann überlegt man, wie macht man dies, wie macht man das, gehe ich erst dahin, gehe ich erst dahin. Und man entdeckt andauernd Neues. Ich hatte hier auch einen Kollege, der mit uns immer Magic spielt, der gesagt hat, sein größter Kritikpunkt nach 20 Spielstunden ist, die Welt ist ihm zu klein. Ich habe gesagt, hast du irgendwie die Schaukel zu nah an der Garage gestanden früher oder was? Der erste Akt ist so riesengroß, weil du halt auch dann, kurzer Spoiler-Alert, dieselbe Größe nochmal als Tunnelsystem, mehr oder weniger Dungeon-System da unten drunter hast und dann auch immer wieder hin und her laufen musst und Quests zu Ende bringen kannst. Und es gibt keine Quests, die dir sagen, sammel 7 blaue Blumen ein und bring die wieder her. Oder irgend sowas halt, ne?
Töte so alle Schweine.
Alle Quests haben ihre Daseinsberechtigung. Am Anfang macht man halt ein bisschen glindere, aber da sind gleich welche dabei, wo du merkst, okay, das Spiel nimmt sich ernst. Und das Spiel scheiß da drauf, ob du kapierst, was du hier machst oder was du nicht machst. Das nimmt dich nicht an der Hand. Wenn du das so und so machst, leb damit.
Ja.
Do it. Du kannst relativ früh wichtige Charaktere aus deiner Gruppe verlieren, weil die sagen, hier mit dir, Dulli, gehe ich gar nicht erst mit. Also auch da dieses, das hört sich jetzt so erschlagend an, aber wenn man das anfängt zu spielen und sieht, wie sich das aufbaut auf diesem Nautilus-Schiff und was dann da rundherum passiert, welche Fraktionen auftauchen. Der erste böse Kampf hat mich direkt an Dark Souls erinnert. Weil der erste große Kampf kannst du gar nicht gewinnen ohne weiteres.
Ja, das,
du musst eine Alternative finden, da rauszukommen. Oder du kämpfst 100 Jahre lang. Wenn du 100 Jahre lang kämpfst, hast du das Spielprinzip kapiert. Wenn du so wie ich da irgendwann gemerkt hast, okay, das Spiel will gar nicht, dass ich den Kampf eingehe. Das will, dass ich eine clevere, die offensichtliche Auswegssituation versuche zu nehmen. Dann hast du auch wieder was gelernt. Und man hat immer so diesen, oder super oft diesen Aha-Moment. Ach, das hat sich das Spiel dabei. Oder das solltest du machen.
Ja.
Und das kann man noch machen. Gerade so diese, man lernt irgendwann in Kämpfen, was man so als erstes macht. So Vorteil, Position einnehmen, etc.
Ja,
auf jeden Fall. Denkst du am Anfang, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Du stellst manchmal Leute einfach irgendwo hin und stumpfst einen Abhang runter, dann ist er halt weg, dann ist er tot. Genau,
man kann da
echt. Dann ist er keine Bedrohung mehr für dich halt, ne? Oder du schmeißt ihm einen Stuhl ins Gesicht, und er fällt halt einfach um und kann die erste Runde nicht kämpfen halt. Und das merkst du irgendwann, wo du sagst, ich bin cleverer, und dann kommt das Spiel wieder, genauso wie bei Soulspielen. In dem Moment, wo du denkst, eben master
ich. Hab ich's raus, ja.
Und das Spiel sagt, nein, master nicht. Und dann kommen Gegner, die andere Sachen können, die noch hinterhältiger sind wie du, die noch uneindeutiger sind, was da passiert. Keine Ahnung, ich habe schon gepackt, Gegner, immer wenn man vorher auf die drauf geht, wenn du die stehen siehst, wenn die sich schon erhalten, siehst du, keine Ahnung, der hat oben 700 Lebenspunkte. Du selber hast 50 zu dem Zeitpunkt. Und dann kannst du, wenn du nicht ganz von Dumbach bist, denkst du dir dann, oh, wenn ich mit dem jetzt hier Streit anfange,
sehr schlecht dann.
Das wird schlecht, der hat
so, doppelt nicht, Digga.
Eine ganze Gruppe. Ja, dann habe ich es aber irgendwie gepackt, dass seine eigenen Gefolgsleute ihn vor meinen Augen umgebracht haben.
Ja, krass.
mal so, und das haben, wenn ich mir die ganzen Videos anguckt habe, die da so weit kommen sind, die meisten nicht gemacht. Die sind entweder abgehauen, haben den außen vorgelassen, also was ist abgehauen, haben andere Wege gefunden, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und ich habe ihn halt, er wurde von seinen eigenen Mitstreitern getötet.
Gerichtet, ja.
Ja, ohne dass ich auch nur das Schwert, oder in meinem Fall den Morgenstern, aus dem Halfter ziehen musste. Und das sind halt, und dann hast du so viele Aha-Momente, wo du jetzt sagst, alle geil.
Richtig. Ja, cool, ja, das, schon wieder eine das, Überraschung.
Ja.
Ja, es ist eine wirklich epische Reise. Und ich glaube, es geht ganz vielen anderen, die das gerade spielen. Auch so, mir wird es dann, wenn ich es jetzt künftig anfange, genauso gehen. Ich werde dann auch nochmal, wenn die Zeit gekommen ist und ich durch das Portal in diese Welt gehe, davon berichten. Insgesamt, um nochmal auf den Anfang von der heutigen Episode zu kommen. Es ist auch eine epische Reise, wenn man mal überlegt, wie lange man hier auf alles gewartet hat. Ne? Also Diablo 4 irgendwie seit 2012, irgendwie 10 Jahre drauf gewartet. Baldur's Gate 3 im Prinzip als Fan der Reihe 23 Jahre drauf gewartet, ja, dass es weitergeht. Was ich meine, das ist eine unfassbare lange Zeit. Ne? Und jetzt bei Starfield auch. Ich hab früher Anfang der 2000er Morrowind und so gespielt und Oblivion natürlich und Skyrim und Fallout 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und ich habe mir schon seit eh und je immer gewünscht, dass Bethesda einmal was im Weltraum macht und habe jetzt im Prinzip 20 Jahre drauf warten müssen, dass jetzt ein Starfield kommt, wo man dann so ein Bethesda-Game im Weltraum spielen darf. Und für Bethesda selbst ist es die erste neue IP, die sie sich in 25 Jahren getraut haben. Und
getraut ist doch, glaube ich, der richtige Ausdruck
da. Ja, ich meine, du investierst hunderte von Mitarbeitern, unglaublich viele Millionen Euronen und so weiter und so fort und Zeit und Zukunft des Studios und sowas in so ein Projekt, das ist schon, wenn du da einmal in See stichst und sagst, ich mache diese Reise, das ist schon eine richtig große Nummer, die gut überlegt sein muss. Und ich bin froh, dass Bethesda so mutig war, diesen Schritt dann jetzt letztendlich nach, und ich meine, die Idee dazu, die hatten sie ja, wann hat er gesagt, 2013 oder so, ist das erste Mal damit bei seinem Chef irgendwie um die Ecke gekommen, hat gesagt, ey, ich will unbedingt ein Space Game machen, wir müssen unbedingt jetzt echt mal so ein Sci-Fi-Game machen und gibt's im Netz auch so ein paar Artikel, wo man durchlesen kann, wie er das zum ersten Mal, also wie das intern bei Bethesda zum ersten Mal angesprochen wurde, wer da hinterher war und wie es dann dazu kam, ist ganz, ganz nett zu lesen. Aber auf Starfield würde ich dann zeitnah in der nächsten Episode, die wir machen, eingehen, denn Starfield braucht ein bisschen Zeit, um darüber zu reden. Ich kann auf jeden Fall schon mal kurz sagen, ich habe, wie gesagt, ewig drauf gewartet, 20 Jahre, jetzt ist es da, ich habe riesengroßen Spaß, warum das so ist und was an dem Spiel auch noch verbessert werden kann und verbessert werden muss, werde ich dann das nächste Mal ergänzen. Aber
ja, das ist ja auch nur logisch, jetzt haben wir zwei, ich sag mal, Fantasy.
Ja.
Blockbuster, würde ich jetzt schon fast sagen, obwohl Diablo 4 halt ja auch schon viel kritisiert wird, aber gerade bei Baldur's Gate 3, das wird ein Dekadenspiel auf jeden Fall. Also haben wir jetzt einmal die Fantasy-Folge und die nächste und ich denke auch sehr zeitnah zweite Folge zum Thema RPGs 2023 geht dann mehr in die Sci-Fi-Richtung, Starfield und Cyberpunk.
DLC. Genau richtig, weil das passt gut. Dann haben wir ja einmal jetzt den Fantasy-Bereich, wie du schon sagst, besprochen und das nächste Mal widmen wir uns dann eher der Zukunft. Das passt auch ganz gut, weil ich habe jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, aber 40, 45 Stunden in Starfield, also die Hälfte deiner Baldur's Gate-Zeit in Starfield gespielt und ich kann sagen, ich kratze wirklich immer noch erst äußerst an der Oberfläche. Da ist so viel und schön ist auch, dass ich liebe ja auch, wie viel Mühe sich Bethesda auch immer mit Nebenquests gibt. Und ich habe halt so viel coole Erlebnisse, denen ich nachgehe. Ich meine, der Klassiker ist das. Du sollst in Skyrim, du bist in der Festung und dann sagt er, oh, da wohnt ein böser Bär in einer Höhle. Geh doch mal bitte hier auf die andere Seite von dem Bach. Ja, da drüben kannst du mit den Augen schon sehen. Da, der Höhleneingang, genau der.
Geh da bitte rein. Meistens konnte man den Bär schon sehen von da aus, wo er an die Quest gegeben hat.
Es ist ungefähr
genau. Umgetreten, hast du schon gesehen.
Geh darüber. Kill diesen Bären, komm zurück, kriegst dein Loot, kriegst ein leckeres Abendessen und dann denken wir uns das nächste Quest-Switch aus. Und bevor du bei dieser Höhle ankommst, bist du 72 Mal abgebogen, bist, keine Ahnung, zwischendrin in der Diebesgilde aufgestiegen, hast in einer völlig anderen Stadt völlig andere Erlebnisse gemacht.
Der Bär terrorisiert weiter hinter
das Dorf. Genau, schön weiter die ganze Zeit alles.
Den du eigentlich schon gesehen hast.
Ja, weißt du, genau, und du gehst irgendwie als Ritter-Apprentice irgendwie los und dein erster Tag ist, diesen Bär zu holen. Du kehrst irgendwie nach einer gefühlten Ewigkeit zurück als Großmeister der Diebesgilde, hast schon irgendwie Drachen und sonst was bezwungen, gehst dann zu dieser Höhle hin und haust diesen Bär platt. Und genauso geht's mir in Starfield auch. Ich kann wirklich keine 5 Meter gehen, ohne dass mich irgendwas ablenkt und ohne dass ich irgendeine andere Karotte hinterherring. Also ich gehe nächstes Mal mehr drauf ein, aber was ich zum Beispiel schon sehr cool fand, um nur mal so 2 klitzekleinigkeiten ganz kurz am Rand zu erwähnen. Ich lande das erste Mal in der ersten großen Stadt der United Colonies in New Atlantis und bin am Raumhafen und laufe das erste Mal von meinem Raumschiff runter die Rampe in die Stadt rein zur Sicherheitskontrolle. Und auf dem Weg höre ich natürlich auch Gespräche rechts und links und die sind oft echt interessant, dass man da stehen bleibt. Und dann sehe ich so, wie irgendwie so ein paar Sicherheitsleute mit irgendeinem Typen da so wild am Diskutieren sind. Und dann habe ich mich einfach so an die Seite gestellt, wie man das so macht, nur mal eine Zeitung vor die Nase gehalten mit 2 Löchern drin und habe mal geguckt, was da passiert. Und da ging es darum, dass eigentlich ein Typ, der da als Diplomat, der ist von einem anderen Kollektiv, vom Freestar-Kollektiv, und ist als Diplomat bei den United Colonies in der Stadt New Atlantis positioniert, um da halt eben diplomatische Geschäfte abzuwickeln diplomatische Arbeit nachzugehen. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, seinen Ausweis gerade nicht dabei gehabt oder so, wobei die Sicherheitsbehörden ganz einfach nachprüfen könnten, ob es den gibt. Aber die wollen den halt nicht durchlassen, schikanieren den auch so ein bisschen. Und dann kann man jetzt einfach dran vorbeigehen und das einfach geschehen lassen. Ich bin halt hingegangen und habe dann, nachdem der mit den Sicherheitsbehörden gesprochen hatte und die gesagt haben, ja, Pech, du kommst hier nicht rein, war der halt ein bisschen verzweifelt. Und ich habe ihn dann angesprochen, habe gesagt, ey, ich habe das beim Vorbeilaufen jetzt halt mitbekommen, ey, was ist denn los? Er so, ja, ich arbeite hier und die lassen mich halt nicht rein. Ey, könntest du einfach zur Botschaft gehen und kurz meinen Leuten Bescheid sagen, dass die wen schicken, der mir diesen gottverdammten Ausweis bringt, immer diese scheiß Schikane mit den United Colonies. Ich hasse das und genau deswegen bin ich auch hier, damit sich das eines Tages irgendwann mal ändert. Wäre obernett, wenn du das machen würdest. Und ja, habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich bin eh gerade auf dem Weg in die Richtung. Bin dann dahin getingelt, bin einfach rein, vorne zu der Office-Frau vorne am Schalter und habe gesagt, ey, euer Kollege hier, der wird da vorne irgendwie festgehalten, kümmert euch mal um den. Und die so, oh, voll nett, danke, dass du Bescheid gesagt hast. Es gibt auch irgendwie jetzt nicht den riesen Loot dafür und du kriegst auch nicht irgendwie Zugang zu der Botschaft, nur weil du das jetzt einmal gemacht hast. Nee, ein bisschen realistischer, die sind dir einfach dankbar dafür, dass du es gemacht hast, wenn du bei dem Typ vorbeigesagt hast, ey, echt coole Aktion von dir. Und dann machst du dich wieder auf dem, ach, wo wollte ich doch eigentlich gerade hin? Was mache ich hier? Ach ja, ich wollte ja eigentlich vorstellig werden da hinten bei dieser Organisation. Und das ist halt das, genau dieses Feeling, was Starfield für mich konstant aufrecht erhält. Alle Naslang kriege ich irgendwas Cooles mit, verfolge es oder verfolge es nicht. Und habe kleinere und größere Outcomes. Noch so ein kleines Beispiel dafür ist, ich war in irgendeiner Bar, ich wollte einfach da irgendwie auf dem Weg durch die Stadt eine kurze Pause machen und einen Drink nehmen und mal einfach kurz diese riesige Stadt auf mich wirken lassen. Und dann erzählt die Barkeeperin mir, oh ja Mann, hier ist dein Drink und übrigens, ich bin gerade dabei, ich arbeite gerade an so einem Cocktail und ich will, dass das der coolste, bestschmeckendste Hype-Cocktail hier in dieser ganzen Galaxie wird und ich bin so nah an dem Ziel, ich hab's schon fast fertig, mir fehlt nur noch eine Zutat, dann kann ich endlich gucken, ob er schmeckt, ob es geklappt hat. Und die habe ich bestellt. Aber der Typ, der mir die besorgt hat, der hat auch irgendwie Schmuggelware gehabt auf seinem Schiff und der wurde hochgenommen. Und jetzt ist mein Rezept, was vom Planeten Anno sowieso kommt, liegt jetzt da in der Asservatenkammer rum und ich komme nicht dran. Und ich habe schon alles versucht. Ich habe schon bei der Polizei flehend auf den Knien gelegen, aber die wollen mich da nicht dran lassen. Ey, würdest du mir den Gefallen tun und das irgendwie besorgen? Ich will auch gar nicht wissen, wie, aber besorgt mir dieses Gewürz. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann mal gucken, also auch realistisch, keine Ahnung, ob ich es schaffe, mal gucken. Ich schaue mal, ob ich dir helfen kann. Und dann gibt's halt so verschiedene Wege, wie du zum Ziel kommst. Du kannst, am Raumhafen ist halt diese Kammer, wo diese konfiszierte Ware gelagert wird. Und da kannst du den Typen, der Aufsicht hat, einfach durch Überzeugen überreden, dich reinzulassen oder den einschüchtern. Oder aber du hackst, lenkst den irgendwie ab und hackst das Terminal. Oder aber du kannst zum Beispiel vorher wegen unter anderem Vorwand in die Polizeiwache gehen, dich da in den Umkleideraum reinsneaken und kannst da dann von einem Typen, der seine Keycard im Spind liegen hat, lassen die stehlen, mitnehmen und dann halt diese Keycard benutzen, um diese Tür zu anlocken, um dann an dieses Gewürz zu kommen, diese Zutat zu kommen, die noch braucht. Und ich habe den Weg mit dem Überzeugen gewählt und konnte den Typen dann so, ja, aber sag keinem, dass ich dich reingelassen habe, so nach dem Motto. Erfolgreicher Überzeugen-Check oder Würfelwurf und habe das dann bekommen. bin zu der zurückgegangen, habe der das gegeben und die hat dann direkt den Drink gemixt, hat mit ihm gegeben, hat gesagt, der erste ist für dich und ich habe noch nicht getrunken, ich habe mir aufgehoben und die bedankt sich dann und ist halt echt super glücklich, das merkst du dir auch an und das Coole ist jetzt, wann immer ich von meinen Reisen zurück in diese Stadt komme, wenn ich dann in diese Bar gehe, sagt die, hey, schön, dass du wieder da bist und ich kriege einen kostenlosen Drink. Das sind natürlich im Spiel auch Items, die dir so kleine Buffs bringen, nichts Riesengroßes. Aber die Buffs sind mir eigentlich egal oder das Item. Diese Geste, dass du da hinkommst und sagst, hey, danke, dass du mir damals geholfen hast. Hier, dein Drink geht aufs Haus wie immer. Zwinker. Das finde ich irgendwie, das schafft Atmosphäre. Und jetzt kenne ich da wen in der Stadt, fühle mich ein bisschen mehr zu Hause in dieser neuen Ortschaft, in der ich da angekommen bin. Und Starfield hat ganz viel davon. Neben teilweise auch sehr kuriosen Quests. Manchmal finde ich, es ist natürlich klassisch, wie es bei Bethesda Games ist, so, du hast natürlich eine Hauptquest oder Fraktionsquest, denen du folgst und die sind schon in your face, gehe dahin, rede mit dem und dann setzt sich so die Story weiter fort. Das ist natürlich auch ganz klassisch, da will ich auch gar nicht anders haben. Aber viele Dinge kannst du auch einfach übersehen und dran vorbeirennen oder halt durch Zufall entdecken. Zum Beispiel, nachdem ich in dieser Bar war und ein paar andere Sachen erledigt hatte, hatte ich irgendwann Hunger und dachte mir, naja, gönnst du dir halt mal was, hast ja ein paar Credits verdient in so einem richtig guten Restaurant. Und da war dann so eins in so einem, also was schon sehr nobel aussah. Und da dachte ich, ach komm, heute gönnst du dir einen. Bin ich reingelaufen und das sah schon richtig edel aus, wurde da so begrüßt und lauf so ein bisschen rum und guck mich in dem Laden um und lauf an so einem Tisch vorbei und höre nur, wie zwei sagen, oh ey, das Essen, das kannst du hier mal total vergessen. Die Drinks sind echt spitze, aber das Food ist für die Füße irgendwie. Und da bin ich so zur Bar, hab mir einen Drink geholt, hab mich gegen den Bartresen gelehnt und hab mich ein bisschen umgeguckt. Und da fiel mir in dieser Bar, in diesem Restaurant, so ein Typ aus, der irgendwie schon durch seine Kleidung her irgendwie einfach mir ins Auge gestochen ist. Dann dachte ich irgendwie, naja, hast du ja eh nichts Besseres zu tun? Quatsch den doch einfach mal an. Bin ich einfach so hin, hab so gesagt, Gude, was ist los? Und der Typ hat dann angefangen, oh, ich trinke gerade einen Kaffee. Aber was für eine Plörre. Was servieren die mir hier? Das war so ein bisschen so wie so ein pikierter Restauranttester. So, weißt du, so ein ganz feiner. Und der hat erzählt, so, oh, diese Plörre, die mir vorsitzen, oh, mein ganzer Gaumen ist verätzt. Das geht ja überhaupt gar nicht. Wie soll ich den je wieder hinkriegen? Das kann ich gar nicht wegputzen. So scheiße hat das geschmeckt. Und dann habe ich gefragt, ja, was trinkst du denn sonst so? Oder was ist denn hier so schlimm an dem Zeug? Ist doch einfach nur ein ganz guter Kaffee, oder? Er so, nein, Kaffee muss man richtig genießen. Und ich sage dir, der neueste Schrei und das Beste, was es gibt, ist, es gibt jetzt so Bohnen, die fermentiert man in Aliens drin. Also du gibst die Bohnen einem Alien zum Essen und wenn es das dann ausgeschieden hat, da kann man wirklich guten Kaffee machen. Und das Geile ist, das Spiel gibt dir sehr coole Antwortoptionen bei diesem Typ. Also,
das jetzt hört sich das Spiel ein bisschen mehr nach Sims Bar-Manager an, was du eben gerade erzählt hast.
Es ist nur sozusagen eine von diesen winzig kleinen Oberflächenkratzer-Details, die man in dem Spiel erleben kann, wenn man sich die Zeit nimmt. Und weißt du, ich fand es halt witzig, die Antworten, die allein der Charakter in diesem eher witzigen Gespräch schon hat, dass du sagen kannst, du kannst den Typen quasi unterbrechen und sagen, Moment, du willst mir einfach nur erzählen, du fütterst Aliens mit Bohnen und machst dir aus der Scheiße von denen deinen Kaffee. Ist es das? Das findest du cool? Also du hast ganz unterschiedliche, sehr witzige Antwortoptionen. Und um es kurz zu machen, letztendlich erzählt der Typ dir dann halt, dass er unbedingt diesen Kaffee trinken muss, nur sonst wird er seines Lebens nicht mehr froh. Und er hat einen externen Contractor angeheuert und hat den da hingeschickt auf irgendeinen Alien-Planeten mit den Bohnen, damit er da so ein Viech füttert und ihm dann am Ende halt diese Exkrementbohnen mitbringt, damit er dann seinen Kaffee genießen kann. Aber leider, wie der Zufall es will, hat der Typ zwar geschafft, dem Alien die Bohnen zu verfüttern, wurde aber bei der Gelegenheit leider auch gleich von dem Alien mit aufgefressen und hat aber einen Peilsinn dabei gehabt. Und dann kannst du dem Typen, nachdem er dir die Story erzählt hat, auch antworten, lass mich raten, du willst, dass ich da hingehe und dir diese Bohnen beschaffe. Und er sagt, oh, ich wäre dir so dankbar, wenn du das machst. Und letztendlich kriegst du dann halt diese klitzekleine Nebenquest, das nennt sich da Aktion, also die kriegt nicht mal einen eigenen Eintrag, glaube ich, neben den Fraktions- und Hauptquests, sondern es gibt so einen, wie es auch schon bei den anderen Bethesda-Games gibt, so einen Aktivitäten-Quest-Eintrag, unter dem sich dann viele kleinere, unbedeutendere Dinge sammeln. Und die Quest habe ich mir aufgehoben, die habe ich also noch nicht zu Ende gespielt, aber ich freue mich jetzt echt schon diebisch darauf, auf diesen Planeten zu gehen, dieses Viech zu jagen und dem da seinen Kaffee zu besorgen. Es gibt auch, also das steht jetzt nicht Pate für die ganzen anderen Quests, die es in dem Game gibt, die sich durchaus mit ernsten Themen und allem Möglichen auch beschäftigen. Das ist eher so ein Gag an der Seite von Bethesda an die Spieler, weil die haben auch viele Gags und Easter Eggs überall eingebaut in dem Spiel. Auch kleine Hommages an andere Figuren wie zum Beispiel Batman und Co. gibt es in dem Spiel zu finden, das ich richtig feier und großartig finde, dass sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, ich habe schon echt viele coole Rollenspielsituationen und Erlebnisse in dem Spiel gehabt bisher, kratze aber immer noch an der Oberfläche und bin mit der Hauptstory noch nicht besonders weit. Hab mich eher mit einem meiner Begleiter gut angefreundet und hab Riesenspaß mit der Sarah Morgan, heißt die, durch die Welt zusammenzureisen. Vor allem auch deswegen, und dann ist mein Monolog auch am Ende, was mir sehr gut gefällt ist, du kommst an viele verschiedene Orte, die dann von deinen NPCs oder von deinen Begleitern auch kommentiert werden und teilweise sehr, sehr stimmig, immersiv, atmosphärisch und richtig geil. Also es gibt zum Beispiel so ein Museum der Historie der United Colonies und da gehst du wie in so einer echten Kunstausstellung durch, ein Bild nach dem anderen wird erleuchtet und aus dem Tonband vor dir kommt dann halt so eine klassische Erzählerstimme im Jahr 2330, im Koloniekrieg und so weiter. Und dann, während das so erzählt, sagt dann dein Begleiter, ja, ich weiß noch, wie das war. Und es war dreckig und es war hässlich. Und auch mit all dem Abstand werde ich wohl nicht vergessen können, als ich am Ende irgendwie auf diesem Feld stand zwischen dem ganzen Rauch und die Überreste von all dem, was mir lieb und teuer war, ne, jetzt mal verkürzt erzählt, die erzählt es ein bisschen atmosphärischer, aber dass die das einfach von der Seite so reinwirft. Du hast das Gefühl, du bist da mit jemandem gemeinsam in einer Gruppe unterwegs, der dir seine Ansicht der Dinge schildert, die sich auch von deiner durchaus unterscheiden kann. Und das gibt dem Ganzen manchmal an manchen Stellen eine unglaubliche Tiefe. An anderen Stellen setzt Bethesda das ein, um einfach witzig zu sein. Du sammelst natürlich wie in jedem Bethesda-Spiel Loot wie so ein bescheuerter Wahnsinniger ein, als ob es keinen Morgen mehr gibt, weil du auch jede Zahnpasta in jedem Bad, in jeder Raumstation natürlich einsammeln musst, weil du die zum Überleben unbedingt brauchst. Und dein Begleiter lehnt dann irgendwie an so einer Wand, wenn du aus dem Bad mit der 200. Tube Zahnpasta oder halt irgendeinem anderen Item rauskommst und sagt, ja, sammel mal schön alles ein. Ne, wir sammeln immer alles ein. Ja, nimm alles mit, mein Freund. Und halt, da gibt's dann halt so eine Reihe an Sprüchen, die dir auf dich loslässt. Irgendwie so, ja, ja, aber bitte immer nur das sinnvolle Zeug mitnehmen, ne? Gell? Wir hatten schon mal darüber geredet oder so. Und es bringt mich immer wieder zum Lachen oder zum Schmunzeln. Also, long story short, ich kratze an der Oberfläche. Die Oberfläche ist aber schon ganz schön begeisternd und hat viel Immersion und cooles Feeling. Von witzig bis ernst ist alles mit dabei und man gewinnt die Leute richtig lieb, die man da in dem Spiel so trifft. Vor allem die, mit denen man viel Zeit verbringt. Das wäre so mein allererstes super Mikro-Mini, nicht mal Fazit, sondern Erlebnis-Anfangsbeschreibung.
Punkt. Ich bin wirklich gespannt, wenn du das mal so auf die 8-9 Stunden gespielt hast. A, wie lange dann der Podcast gehen soll. Und B, ob es das hält. Weil wenn man eins sagen muss, dann ist ja wirklich das Starfield halt dann doch wieder sehr Skyrim-esk ist. Eine Milliarde kleine Quests, aber halt kann das Ganze auch so weit tragen, dass du sagst, die Hauptstory ist so gut, dass es sich lohnt, das alles zu machen. Das, denke ich mal, sollte man dann besprechen, wenn du mal einen größeren Einblick da rein gewonnen hast. Also ich denke auch, aktueller Stand werde ich mir dieses Jahr kein Starfield mehr antun können, weil einfach Baldur's Gate viel zu groß ist. Und wenn dann, glaube ich, auch erstmal mit diesen riesen Rollenspielen wird ja irgendwann halt auch, soll ja nicht in Arbeit, sondern in Spaß ausarten, ne?
Genau. Was übrigens richtig cool ist, wenn sozusagen ich dann meine 100 Stunden in Starfield versenkt habe und du und deine in Baldur's Gate 3 und dann kommt dann irgendwann die Zeit, wo wir es wechseln, ne, wo du dann Starfield vielleicht spielst und ich dann Baldur's Gate und wir dann sozusagen das, was wir heute besprochen haben, aus umgekehrter Perspektive, wie jeder das andere erlebt, auch nochmal besprechen können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird cool. Ja,
bin ich auch gespannt.
Dann müssen wir noch eins dringend tun, nämlich heute ist der 25.9., das heißt, morgen ist der 26.9. und morgen kommt Cyberpunk 2077 Phantom Liberty raus. Und Cyberpunk 2.0, also das große Update für das Spiel, ist letzte Woche schon gedroppt. Die Marketingmaschine läuft gerade rum, die hauen ein Video mit Ankündigung nach dem anderen raus. Es gibt sogar eine Dokumentation über Phantom Liberty in der ARD-Mediathek, die geht irgendwie eine Stunde 20 Minuten.
Das machen die mit meinen GZ-Gebühren.
Ja, das machen die mit deinen GZ-Gebühren und in dem Sinne mal was Gutes auch. Und was richtig cool wird für die, das sagt auch das ganze Studio selber, für CD Projekt Red ist Phantom Liberty nach dem desaströsen Launch von Cyberpunk Die haben intern, die ganzen Leute, die da arbeiten, alle den Drive, die wollen mit dieser Expansion jetzt allen zeigen, dass sie es drauf haben, dass sie es nicht noch können, dass sie es einfach können. Sie wollen sich selbst so ein bisschen rehabilitieren. Sie wollen zeigen, dass sie abliefern können. Und das ist, du merkst richtig, egal welches Interview du hörst oder was du von denen liest, das brennt denen allen, den Mitarbeitern, da wirklich in der Seele. Und ich glaube das denen auch, dass das nicht Marketing ist, sondern dass das wirklich für die eine persönliche Sache geworden ist, die denen unglaublich wichtig ist. Und nach all dem, was ich jetzt schon so, das Embargo für die Testberichte ist ja gefallen. Das hatte in den, es hat, glaube ich, jetzt 94 Reviews, davon sind 93 positiv, 1 mixed, keine schlechten. Es hat am Anfang direkt ein Rating auf Metacritic von 90. Das liegt jetzt bei 89 wegen diesem einen mittleren Review, wobei ich mich auch frage, wie bei 93:1 das so ein Gewicht haben kann. Aber gut, egal. Muss man wohl doch eher Open Critic als Metacritic nutzen. Auf jeden Fall sagen alle, ja, CD Projekt Red hat es geschafft, mit Phantom Liberty abzuliefern. Allerdings immer mit einer Konjunktion, und zwar sagen alle, zuerst wurde das Update 2.0 gedroppt und das alleine, wurde das gedroppt. Und wenn man jetzt nicht das und Phantom Liberty rausgebracht hätte, sondern nur die Erweiterung Phantom Liberty, ohne die ganzen Verbesserungen am Spiel, die mit 2.0 jetzt gekommen sind, dann wäre es mehr vom gleichen Guten gewesen, sagen die ganzen Reviews, was wir auch alle gern gespielt hätten. Aber die Kombination von beiden, nämlich mit Cyberpunk 2.0, das ganze Skillsystem über den Haufen zu werfen, neu zu gestalten, die ganzen Dinge, die sich die Community kritisiert hat, sich der intensiv anzunehmen, das alles zu fixen, Fahrzeuge, Polizei, Pipapo, Glaubwürdigkeit der Welt, gerade wenn es um die Polizei geht und so. Diese Verbindung von beiden machen es großartig. Und das sagen eigentlich fast ausnahmslos alle Reviews. Uns erwartet morgen Nachmittag der Anfang von einem richtig spannenden Spionage, Near-Future-Dystopian-Thriller mit dem Vorbild des Films Die Klapperschlange, hieß er, glaube ich. Ich vergesse immer die Titel, Die Klapperschlange. Weißt du noch, das war dieser Film
Kurz Russell und die Klapperschlampe.
Genau.
Kurt Russell und die Klapperschlange.
So ist es. Irgendwann in den 80ern gekommen, ich weiß gar nicht mehr, was der Kurt Russell ist, ob der irgendwie so ein Contractor ist, ob der ein Police Guy ist oder was, welche Rolle der genau, welchen Job der genau.
Hat eine Augenklappe auf jeden Fall.
Er hat eine Augenklappe und er wird in so einen abgeriegelten Teil der Stadt, in so einer Near Future geschickt, um da, glaube ich, wen zu
Präsident, retten. Präsident rausholen.
Ist es der Präsident oder ist
es nicht? Ja, ich meine schon, es ist der Präsident, der abgestürzt ist.
Also bei Cyberpunk Phantom Liberty, ja, aber ich dachte, bei der Klapperschlange, da soll er nur irgendwie die Tochter von irgendwie.
Ich hole den Präsidenten auch daraus.
Oder ist ja wurscht. Okay. Ist ja wurscht, genau. Im Prinzip hat sich die Jungs von CD Projekt haben auch gesagt, ja, der Film war für das Setting definitiv ein Vorbild oder eine Inspiration vor allem. Und ich habe jetzt so von allen Reviews gelesen, dass das Phantom Liberty, von denen, die schon spielen durften, richtig Laune macht. Und die Hauptstory kann man so, oder haben viele so in, gibt so 15 Stunden her oder so, je nachdem natürlich, wie schnell man paced. Aber das Gesamtpaket ist ja die größte Erweiterung, die sie je für ein Spiel gebaut haben, sagt CD Projekt selbst. Und da kann man gut seine 35 bis 50 Stunden mit verbringen.
Ich bin schon mal gespannt.
Also, ja.
Aber auch dieses Jahr nicht mehr. Ball aufs Gate. Alles andere. Gate net.
Das ist schön. Das gefällt mir. Aber man muss sagen, so jetzt, bei mir muss es gaten in dem Fall. Also ich drücke hart morgen bei Starfield auf den Pauseknopf. Ich bin gerade auch an einem Punkt, wo ich gerade gut pausieren kann. Für mich und was mir gerade storytechnisch vor mir liegt. Dann wird jetzt erstmal nur Cyberpunk gespielt, bis ich die Erweiterung durch habe und auch alles gemacht habe, was man da drin machen kann und finden kann. Und dann ist ja Cyberpunk wirklich, im Hauptspiel habe ich eh schon alles gemacht, was es gibt. Dann ist es durch. Und dann widme ich mich bis Ende des Jahres und bis ins nächste Jahr Starfield, bis dann halt bei Destiny die große Abschluss der großen Licht- und Dunkelheit-Saga kommt. Und wenn das dann geschafft ist, lande ich dann auch bei Baldur's Gate. Aber so ist mein Plan bis Ende des Jahres. Also Starfield-Pause, Cyberpunk, Starfield weiter, Destiny. So sieht's aus.
Ach du großer Gott.
Ja.
So, dann würde ich sagen, Pack-Mess. Und dann machen wir demnächst den zweiten Teil, die Sci-Fi-Ausprägung der RPG-World, wenn du mehr Erfahrung zu Starfield und Cyberpunk.
Dann ab ins Lager zur Nachtruhe.
Dann challenge ich dich. Ich bin gespannt, gerade dann jetzt auch bei der Entwicklung von Starfield, ob die es mal irgendwann mal packen, wieder mal ein Spiel mit guter Story rauszuhauen. Da bin ich gespannt. Aber wie ich dich kenne, wirst du es eh nicht gepackt haben, die weit voranzutreiben. Dann müssen wir noch mehr warten.
Das werde ich
wahrscheinlich nicht geschafft haben. Wenn wir die ganze Zeit irgendwelchen Getränkenherstellern Boten ginge, da bietet, was ein Paladin übrigens niemals machen würde.
Nein.
Deshalb bleibt man in seiner Rolle. Und dann würde ich sagen, fuck yourself und hol dir einen Scheißdreck allein daraus. Gib mir lieber deine ganze Kohle, sonst töte ich dich. aber gut.
Da nehme ich schon mal eins der nächsten Folge nicht vorweg, aber schon mal einen Anteaser. Und zwar die Leute, die schon sehr lange Bethesda-Spiele spielen, sagen eigentlich überwiegend, das sind ja Leute, die meistens die Hauptstory dann, obwohl sie diese Spiele lieben, ewig nicht spielen und dann irgendwann Jahre später dann irgendwann mal machen.
Reicht ja jedes gute Spiel aus, wenn die Hauptstory scheiße ist.
Nee, die muss ja nicht scheiße sein, nur es lenkt dich halt so viel
in dem Spiel ab. So mit den Fingern, mit so den Fingern in der Luft so Maikchen gemacht. Hör mal, das ist ja ein Podcast, man kann mich schon erzählen, zum Glück.
Ja. Nee, weißt du, das ist so klassischerweise bei den Bethesda Games.
Wir heben uns die Diskussion über Bethesda auf.
Das heben wir auf.
Für die nächste Wahl. Ich werde sehr viel kritischer challengen, als du das bei Baldur's Gate machen
kannst. Ja, ich war halt wie immer nett zu dir, ja.
Ja, das geht aber auch, weil das Spiel 96% Metacritic hat.
Ja, und auch, weil ich ein bisschen nett bin.
Ja, und weil du selber nächstes Jahr um die Zeit hier sitzt und sagst, verdammt, warum habe ich meine Scheißzeit mit Starfield verschwendet?
Nee, das wird so kein Baldur's Gate spielen können. Nee, das wird unter Garantie nicht passieren. Da würde ich dir heute eine Schwörung drauf geben, alter okay, Bruder.
Wir haben das ja aufgezeichnet.
Eben.
Wird
nicht passieren. Machen. Aber dafür bin ich auch zu großer Bethesda-Fan, als dass mir das passieren könnte. Nur, ich wollte nur eben anteasern, die meisten Leute, die Bethesda-Spiele spielen, verlieren sich ja auch in dieser Welt und die Hauptstory, auch egal ob die gut oder schlecht ist, die verschiebt man dann einfach, weil man einfach so viel hat, dem man folgt. Also man macht das auch oft nicht mit Absicht, das geschieht einfach so. Und von den ganzen Leuten, die, also von wirklich vielen und auch vielen Foren, Reddit überall, hört man das wirklich, also ich, überwiegend alle finden die Story gelungen und sehr gut. Ich hab wirklich nur viel Gutes gehört, dass da Bethesda was Gutes abgeliefert hat bei der Hauptstory. Bei Starfield und bei Skyrim zum Beispiel habe ich die Hauptstory erst 10 Jahre später, wann war das, diesen Februar oder letztes Jahr, erst abgeschlossen und so lange habe ich nur andere Sachen in dem Game gemacht und fand letztendlich, gut, da bist du natürlich auch ein bisschen raus über so eine lange Zeit, trotzdem fand ich die Hauptstory von Skyrim zum Beispiel überhaupt nicht so doll und bin deswegen auch umso mehr gespannt, nachdem ich jetzt so viel Gutes gehört habe, was Starfield mir da anbietet und soll wohl auch bestimmt einen Twist geben, der ziemlich cool sein soll. Bin gespannt, ich habe keine Ahnung. Dazu kann ich nächstes Mal natürlich auch noch nicht mehr erzählen, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann was. Aber auf jeden Fall nehmen wir es nächstes Mal unter die Lupe und reden natürlich auch über ein paar lustige Bugs, die ich bis dahin entdeckt habe.
Dann hoffen wir, dass bis dahin die Wettenstunde gegangen ist und verabschieden uns an der Stelle.
So sieht's aus.
Bis zum nächsten Mal in dieser Runde. Macht's gut und bleibt uns treu.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.